So, liebe Saskia, heute habe ich dich in meinem Podcast Saskia Nichtsial. Dein Instagram-Account heißt Liniert Kariert und da geht's ganz, ganz viel oder eigentlich ausschließlich um Themen rund um die Grundschule, um Neurodivergenz in der Grundschule. Thema Schule wird also Thema dieses Podcasts sein und ich freue mich drauf.
Ich bin auch, schön, dass ich da sein darf.
Mami, was weißt du?
Hey, pst, seid ihr leise, hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast mit mir, eurer Elli. Saskia, du machst ja die Sache so ein kleines bisschen anders als viele Lehrer und Lehrerinnen. Oder sagen wir mal die meisten Lehrer und Lehrerinnen. Auf deinem Account machst du kein Geheimnis draus, dass du dir andere Strukturen wünschst. Inwiefern?
Ach, ich fände es schön, wenn wir so ein Bildungssystem hinbekommen, das vielleicht dann doch mal von den Menschen herdenkt, um die es da geht. Nicht? Also nämlich um die Kinder oder auch für Lehrkräfte denkt. Das finde ich auch ganz schön. Wir haben einfach ein Schulsystem geschaffen über Jahrhunderte und Jahrzehnte, das sehr vom Stoff her denkt, der Stoff ist König, Stoff ist Königin, das ist das, worum es geht. Und wir gucken irgendwie nur, wie wir den vielleicht noch so ein bisschen so gestalten, dass der vielleicht doch noch den einen oder anderen erreicht oder das ein oder andere Kind erreicht. Aber auch in meiner Ausbildung war das so das Ding, wir denken vom Stoff her und das da irgendwie Kinder sitzen, die Menschen sind, die Persönlichkeiten sind, die ganz, ganz unterschiedlich sind in dem, wie sie lernen wollen und wie sie lernen können. Das ist viele Jahre irgendwo so hinten runtergefallen. Und ich finde, das ist so das, wo es hin muss, nämlich ein Schulsystem denken, das vom Kind und seinen Lernbedürfnissen ausgeht. Und wenn dann noch in zweitem Schritt die gestärkt und unterstützt werden, die diese Kinder begleiten, nämlich PädagogInnen, Lehrkräfte, dann wäre ich schon mal ganz zufrieden.
Saskia, du hast eben schon gesagt, deine Ausbildung. Vielleicht stellen wir dich einmal noch mal ganz kurz vor für diejenigen, die deinen Instagram-Account noch nicht kennen. Du bist Grundschullehrerin. Erzähl mal, seit wann, wie lange, wo?
Also, ich bin seit, jetzt muss ich selber überlegen, 2011 bin ich ins Referendariat gestartet. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Also seit 15 Jahren bin ich Grundschullehrkraft. Ich hatte allerdings 4 Unterbrechungen in dieser Berufslaufbahn. Ich habe 4 Kinder, war dann 4-mal in Elternzeit, aber den Rest der Zeit sehr, sehr gerne in Schule. Und ich war zuerst in Bayern, was jetzt doch im Nachhinein eine sehr schöne Erfahrung für mich ist, weil ich dieses System kennengelernt habe und ein bisschen vergleichen kann mit dem System, wo ich jetzt bin, nämlich Niedersachsen. Und Bayern war schon eine andere Hausnummer. Da habe ich eben, da war ich an der Uni, da habe ich das Referendariat gemacht und dann noch kurz dort auch gearbeitet in Bayern, in München genauer. Und dann bin ich mit dem ersten Kind nach Niedersachsen gewechselt. Und in dieser Zeit, oder nee, bei meinem zweiten Kind, habe ich dann irgendwann mal mehr so rein zufällig angefangen, auf meinem damals sehr überschaubaren Mama-Insta-Kanal über das zu sprechen, wie ich so als Lehrkraft agiere. Und das gar nicht mit einer großen Intention. Ich habe einfach mal so 1-2 Dinge gezeigt und da so eine riesen Resonanz drauf gekriegt, die ich aus dem realen, analogen Schulleben so gar nicht kannte, dass ich dachte, oh, hier liegt was, hier gibt es ein Interesse dran, hier gibt es Menschen, die mehr darüber wissen wollen, Eltern, die mehr darüber wissen wollen, Lehrkräfte, die sagen, oh, da arbeitet ja tatsächlich noch jemand so wie ich. Du hast es gesagt, es gibt eine große Differenz zwischen Lehrkräften in der Art und Weise, wie zeitgemäß sie arbeiten. Ich sage das schon immer gerne so, weil ich das nicht in gut und schlecht oder falsch und richtig sortieren möchte. Es gibt gute Gründe, warum wir teils sehr, sehr unterschiedlich auch arbeiten müssen. Denn wenn wir vom Kind aus denken, dann gibt es sehr unterschiedliche Kinder. Also braucht es auch sehr unterschiedliche Wege manchmal, um einfach an Schulen gute Situationen zu erzeugen. Aber das, da war trotzdem so ein, ach so, da geht's irgendwie um Beziehung und um Haltung und Zugeständnisse und Interaktion mit den Kindern, die jetzt nicht so das gewöhnliche Bild von Lehrkräften sind. Und das war so mein Weg, auch dann da in diese Richtung einzusteigen. Und das ist bis heute eine sehr schöne Verbindung für mich, dass ich einerseits meinen Hauptberuf so weiter ausüben darf. Gott sei Dank ist das bisher nicht so ein Riesenthema. Und ich darf Lehrkraft sein und möchte das auch weiter bleiben. Und auf der anderen Seite habe ich einen ganz großen Raum, in dem ich sprechen darf über das, was mir in Schule wichtig ist.
Aber wieso steckt denn unser System so fest? Also wieso halten wir an diesen Strukturen fest, von denen ja, also die sind ja evidenzbasiert, wissen wir, manche Dinge sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Dass sie so früh anfängt, die Schule, dieses lange Stillsitzen, der Frontalunterricht, an Tischen sitzen. Also ich habe schon das Gefühl, wenn ich jetzt so vergleiche, es gibt ja mittlerweile wenigstens so Noise-Canceling-Kopfhörer, die irgendwie an den Tischen hängen. Oder es ein Kind darf sich eben auch mal hinknien oder so. Aber das sind ja nur so diese kleinen, feinen Nuancen, die von manchen Lehrkräften vielleicht verändert werden. Warum steckt denn unser Schulsystem so fest? Also das ist vielleicht vor allem für die Eltern jetzt auch interessant, bei denen die Einschulung dieses Jahr ansteht, dass man vielleicht einfach nochmal auch überdenken kann, welche Art der Grundschule. Mhm. Es gibt ja verschiedene Arten der Grundschule, aber die meisten, die staatlichen, die stecken in dem System irgendwie fest. Warum ändern wir denn daran nichts?
Das ist so hochkomplex. Wie viel Zeit haben wir?
Ja, ich habe am Anfang, die Hörer wissen das ja nicht, ich habe eben schon vor dem Podcast gesagt, ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll mit meinen Fragen, weil es so ein Riesenthema ist und es ist auch genau. So emotional, weil es ist so schwierig, sein Kind durch diese 4 Jahre zu begleiten, wenn du mit einem, ja, ich will es ja jetzt auch nicht ganz verteufeln, aber du bist ja mit einem System konfrontiert, wo du ja dann auch an deine Grenzen stößt, weil es dein Kind, die Freiheit geht flöten, es ist so streng, es ist so starr, es ist so wenig individuell, in den meisten Fällen zumindest. Jetzt gibt es bestimmt Lehrerinnen und Lehrer, die dazuhören und denken, ja, jetzt kommt wieder so eine Mutter, das stimmt doch alles gar nicht mehr. Aber ich habe ja 2 Schulkinder mittlerweile und habe auch teilweise 2 traurige Schulkinder zu Hause, die von sich aus sagen, dass sie nicht mehr frei sind.
Ja, und das finde ich schon im Grundschulbereich, das ist ein krasser Satz von einem Kind, ne? Und ich finde schon, also ich bin ja jetzt jemand, der sich sehr für zeitgemäßes Lernen einsetzt und für Beziehungsarbeit und für Bildungsveränderung. Und ich finde aber, und das ist manchmal in meiner Bubble auch schwierig, wir müssen schon klar benennen, dass wir da noch sehr, sehr stark auf dem Weg sind, um es mal vorsichtig zu formulieren, dass es einfach ganz viele Schulsituationen gibt, in denen das noch sehr konservativ läuft und in denen Kinder echten Leidensdruck haben und auch Eltern Leidensdruck haben, die Kolleginnen und Kollegen aber in der Regel meistens auch, also wo einfach keine guten Strukturen sind. Und ich finde, wenn wir etwas verändern wollen, dann muss auch dazu gehören, dass wir es nicht schönreden, sondern uns wirklich trauen, hinzugucken, wie ist der Ist-Zustand. Und es gibt ja genügend Erhebungen, die in viele Richtungen zeigen, dass der Ist-Zustand nicht gut ist. Sowohl bei Lehrkräften nicht. Die Rate an Lehrkräften, die aufhören, wird immer größer. Den Kindern und Jugendlichen in diesem Land geht es überhaupt nicht gut. Da haben wir jetzt ja gerade wieder die neuesten Zahlen gehabt. Und die Schulgebäude fallen auseinander. Dann gehen wir mal der Reihe nach durch, was so Pfeiler sind, die dafür sorgen, dass sich das System auch so ein bisschen selbst erhält. Zum Beispiel, du hast diesen frühen Schulanfang angesprochen. Der hat natürlich auch damit zu tun, dass es viele, viele Jahrzehnte sehr klassische Arbeitsstrukturen bei den Eltern gab. Und wenn wir jetzt, und das löst sich vielleicht ein bisschen, wir haben ein bisschen mehr Flexibilität, Gleitzeiten, Homeoffice und so weiter. Aber auch da steckt ja noch viel in sehr traditionellen Strukturen und immer so diesem Argwohn gegenüber den Arbeitnehmenden. Ja, also wenn ich da jetzt die Tür so ein bisschen aufmache, oh, dann arbeiten die ja gar nicht mehr oder dann nehmen die sich da sonst was raus. Das ist ein bisschen wie in Schule. Ich finde das immer ganz spannend, wie eigentlich, ganz egal ist, ob man in eine Firma guckt oder in eine Schulklasse, dass diese Hierarchien und was man von denen denkt, die in der Hierarchie oder in der Macht in Anführungsstrichen unter einem stehen, hat schon was mit einer Haltung zu tun, die ich sowohl da als auch da erlebe. Jetzt haben wir diesen frühen Schulanfang, weil eben auch diese Arbeitszeiten der Eltern in diese Richtung gehen. Das heißt, die Kinder müssen ja vorher, bevor die Eltern anfangen, in Schule sein, man jetzt sagt, na, wir fangen halt später mit der Schule an, dann kommen, Stand jetzt, bestimmt nicht wenig Eltern total ins Gehudel, wie sie das vereinbarkeitstechnisch hinkriegen sollen, weil ja die Arbeitsstrukturen auch nicht unbedingt so veränderungswillig sind. Dann gibt es das war auch mal ein Argument, als ich darüber gesprochen habe, ja, bei uns hängt aber da wirklich ganz ausgeklügelt ein Bussystem dran, das die Kinder aus den Dörfern zu uns bringt. Und wenn wir das jetzt später machen, dann klappt da diese ganze Organisation nicht mehr. Also es sind an so einem Punkt hängen dann schon so viele
Entscheidungen. Okay.
Genau, was es dann einfach ganz oft strukturell schwierig gemacht. Also das eine ist, dass das so ein hochkomplexes Thema ist, in dem, oder so ein hochkomplexer Bereich, in dem so unglaublich viele Zahnräder ineinander greifen. Und wenn man da ein Zahnrad rausnimmt oder es plötzlich in die andere Richtung drehen lässt, gibt's an ganz vielen Stellen plötzlich Blockaden oder eine, okay, dann müssen wir das der da aber auch andersrum drehen. Wie soll denn das funktionieren? Das entscheidet ja wieder wer anders. Mhm. Wie kriegen wir jetzt die damit ins Boot? Also das ist auch dann ein riesen Bürokratieakt. Dann haben wir noch die Tatsache, dass es in allen Bundesländern irgendwie ein bisschen anders läuft und da teils in den Gemeinden anders. Das heißt, das wirst du als Mutter bestimmt auch so ein bisschen mitkriegen. Allein der Wohnort 2 Kilometer weiter entscheidet ja schon manchmal, an welche Schule man kommt und ob man an eine Schule kommt, die vielleicht schon anders auf dem Weg ist. Ne? Also wie unterschiedlich das schon, da schon 2 Kilometer sein können in den Bedingungen, die da herrschen. Und dann kann man das ja immer größer denken, bis hin zu in Bundesländern, in denen das sehr unterschiedlich läuft, ne? Bayern, Niedersachsen, ich hab's gesehen. Das ist so dieser eine Part. Der andere Part ist einfach, ich habe schon angesprochen, die Ausbildung. Also meine Ausbildung, da hat man richtig gemerkt, die war stoffzentriert. Wir waren immer in diesem, ich musste auseinandernehmen bis ins kleinste Fachliche, wie jetzt so ein Blütenblatt aufgebaut ist und warum und wieso und auf welche Weise ich das Kindern näher bringe. Man denkt dann schon so ein bisschen das Kind mit und sagt, ja, wie kriege ich jetzt das Kind dazu, eine Motivation aufzubauen für dieses schöne, schöne Blütenblatt. Aber der Blick war auf dem Stoff. Wie verändere ich den, dass das möglichst viele Kinder erreicht? Wie gestalte ich das motivierend? Wie kriege ich hin, egal ob das jetzt spannend ist fürs Kind, dass es sich trotzdem damit beschäftigt? Aber es war immer so stoffgedacht. Und das mal andersrum zu denken, ist dann für Lehrkräfte, die ja aus diesen 1,5 bis 2 Jahren Ausbildung kommen, wahnsinnig schwierig, diesen Switch zu schaffen. Ich muss jetzt nicht mehr bis ins Kleinste diese ganzen Stoffsachen auseinanderklamüsern. Ist schon wichtig, dass wir unsere Sachen kennen. Aber ich muss eigentlich viel mehr, aber Minimum genauso, mal gucken, wen habe ich da sitzen? Was sind denn das da für Kinder? Und was brauchen die? Und dass das, was sie brauchen, eine Riesenspanne ist und dass die wahnsinnig unterschiedlich lernen. Das ist was man lernen muss. Und es ist auch eben dann gar nicht, bei mir war es 0,0 Teil der Ausbildung, mich mit unterschiedlichen Lernbedürfnissen auseinanderzusetzen, dass nicht jedes Kind auf einem Stuhl sitzt und wahrscheinlich sogar die allerwenigsten gerne 5 Stunden auf einem Stuhl sitzt und irgendwelche Sachen in Hefte schreibt. Wir waren dabei zu überlegen, wie wir das, was sie da schreiben, möglichst schön für sie anpassen. Aber ob es überhaupt richtig ist, dass ein Kind 5 Stunden lang auf dem Stuhl sitzt mit 7 Jahren und schreibt, die Frage gab es gar nicht. Und dann kann sich natürlich wenig verändern, wenn wir gar nicht die richtigen Fragen stellen an der Stelle. Und das ist das, was ich hier oft mache, dieses, hey, lass uns mal nochmal so 5 Schritte zurückgehen. Muss das denn überhaupt so aussehen? Und dann kommt der nächste Part rein. Lehrkräfte sind echt an den Grenzen und weiter darüber hinaus. Ich bin so oft dabei, dass Eltern und Lehrkräfte sich eigentlich in dem, wo sie gerade jetzt in dieser Zeit stehen, wahnsinnig nah sein könnten. Eltern sind unfassbar belastet, Lehrkräfte sind unfassbar belastet, aber wir sind die, die sich begegnen und dann den Frust gerne so beieinander abladen, irgendwie auch verständlich. Aber Lehrkräfte sitzen vor unglaublich heterogenen Gruppen, haben alle, ich habe so gut wie noch nie eine Lehrkraft getroffen, die wirklich gesagt hat, na, mir sind die egal. Wir arbeiten sehr unterschiedlich, aber eigentlich wollen es alle gut machen. Auch Lehrkräfte wollen das gut machen, so wie es in ihrem Kosmos Sinn ergibt. Das ist halt so der Part, je nachdem, wo sie so stehen. Und dann wissen viele, ja, oh, ich weiß irgendwie, das System ist jetzt irgendwie nicht das Optimale oder diese Methode ist jetzt vielleicht nicht die beste, aber ich habe gar keine Ahnung, wie ich das sonst machen soll. Belohnungssysteme sind zum Beispiel, ich arbeite ja ohne oder setze mich auch sehr dafür ein, das kritisch zu sehen und mal drauf zu gucken. Und so viele sagen, ja, oh, ich weiß das eigentlich.
Das ist ja eigentlich nur eine kurzfristige Konditionierung so, ne? Eigentlich, genau. Oder? Also du meinst jetzt sowas wie, ja, wenn ihr, also wir haben in der Schule meines Sohnes zum Beispiel dieses System von Regenbogen zu Wolke, Regenbogen zur Sonne, von der Sonne zur Wolke, von der Wolke, was weiß ich, weiß gar nicht, ne? Also wenn du ganz großartig warst die Woche, bist du auf dem Regenbogen, hast du irgendwie dazwischen gerufen oder ich sag jetzt mal nicht gespurt, dann rutschst du runter auf die Wolke. Und wenn du von der Wolke runterrutschst, dann wird die Mama angerufen oder der Papa angerufen. Ja. Sowas meinst du, ne?
Genau. Und das ist einfach, ja, das ist, ich sag mal, das pädagogisches Fastfood. Also eigentlich ist es überhaupt nicht pädagogisch, aber es wird ja im Bereich der Pädagogik eingesetzt. Es ist einfach Erziehungsfastfood, wenn man so möchte. Das ist wie dem Hündchen das Leckerli geben, wenn es Sitz macht, ne? Um es jetzt mal so ein bisschen plakativ zu sagen. Und es gibt tausend Gründe, warum das nicht zu nachhaltigem Lernen führt, warum das unglaublich Angst und Druck und Stress verursacht, warum das Mobbing-Dynamiken unterstützt, weil, wenn wir ganz ehrlich sind als Lehrkräfte, dann sind es doch immer sehr ähnliche Kinder, die Trouble haben.
Genau, ne? Das sind die, ja. Das
und ist, dann, wenn dann Kinder so ein Klassenverband sieht, oh, die Lehrkraft hackt ja auch immer auf dem rum, warum soll ich dann irgendwie nett und respektvoll zu einem Kind sein?
Ach man.
Ja, also das sind, das meine ich mit, wir müssen uns diesen Realitäten stellen. Die sind für mich unbequem. Ich habe solche Dinge auch gemacht, das sage ich ganz ehrlich auch überall. Mein Entwicklungsweg war ein Entwicklungsweg und dazu hat gehört, dass ich zwischendurch mich echt unangenehm ja vorgeführt gefühlt habe, wenn Leute mit so ihren also mit Lerntheorien kamen oder mit solchen Sachen. Ich habe das auch irgendwann zum ersten Mal gehört und dachte, oh, ups, das fühlt sich doof an. Das kennen wir als Eltern auch, können wir uns auch gleich ein bisschen mit reinversetzen. Es gibt, ne, wir haben ja auch nicht immer nur gute Tage oder wir machen was auf eine bestimmte Art und Weise und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, hey, ja, okay, aber du, das ist eigentlich nicht mehr der Standard der Wissenschaft oder das ist nicht mehr das, wie Bindung funktioniert. Das machen wir so nicht mehr. Das ist erstmal super unangenehm und man schämt sich vielleicht auch dafür. Und dann ist es gar nicht so einfach zu sagen, okay, ich nehme das Gefühl jetzt mal an, ich verzeihe mir und ich gehe nicht in die Abwehr, sondern ich sage, gut, ich habe das so gemacht, wie ich das für am richtigsten hielt. Also ich habe mein Bestes gegeben. Jetzt weiß ich irgendwie mehr, als ich vorher wusste. Also muss ich es jetzt mit diesem, oder kann ich es jetzt mit diesem Wissen vielleicht ein bisschen anders machen. Und das Gemeine ist dann, beim Stoff, wenn wir bei Lerninhalten sind, da kann ich überlegen, ah, na gut, wenn ich jetzt hier die Aufgabe so und so formuliere, dann ist sie vielleicht besser, als wenn ich sie so und so formuliere und mehr Kinder kriegen die hin. Wenn wir uns in Bezug auf Beziehungen, Beziehungsarbeit, Begleitungsarbeit verändern wollen und unsere Haltung verändern wollen, da gibt's halt nicht dieses schöne Kochrezept. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, es gibt nur immer individuelles pädagogisches Handeln. Und ich verstehe Lehrkräfte, die sagen, oh, ja, ich weiß und ich will, aber ich habe gerade gar keine Kraft dafür. Ich schaffe das, ich kann das gerade nicht abnehmen. Das ist mein letzter Strohhalm Sicherheit, den ich habe. Und wenn ich das da jetzt abnehme, dieses Belohnungssystem, ich habe gar nicht eine Idee, wie kriege ich die Kinder denn dann? Was mache ich mit den 3, 4, die mir jede Stunde sprengen? Keine Ahnung, weiß
ich nicht. Wie machst du es denn?
Das ist nämlich der Partner. So, ja, was machst du denn? Und dann weiß ich, gibt es diese Hoffnung von, jetzt sagt sie die 3 Sachen. Ne? So genau, wie das so bei Insta aussieht oder in diesen tollen Artikeln. Mach nur die 3 Sachen und die Kinder werden fröhlich in die Hände klatschen.
Jetzt einfach, alles tun, mal, schön einfach mal schön 3 Tipps raushauen, damit alle das beherzigen können.
Und na, das kennen wir aus dem Elternbereich auch, so beherzige diese 3 Dinge und du wirst als Mutter nie wieder Schwierigkeiten haben. Na, schön wär's, ne? Aber das kennen doch auch Eltern, so funktioniert's nicht. Das sind oft lange Wege, langes Investieren. Investieren, ne? So, wenn wir uns zum Beispiel diese Kleinkindphasen angucken, da fordern uns Kinder richtig raus. Jedes Kind sehr individuell, manche mehr, manche weniger, je nachdem, was wir da so präsentieren. Aber da ist es ja auch nicht, hey, morgen machst du das? Und dann ist das durch, das Thema. Ist diese Entwicklungsphase vorbei, alles wieder schön, Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, das ist ein langes Investieren, über Jahre investieren, sich Zeit zu nehmen. Hey, was ist gerade das Thema? Okay, du machst kein Drama, du erlebst ein Drama. Das packe ich jetzt mal schon mal in meinen Kopf. Ich nehme ernst, wie es dir da gerade geht. Ich gucke, wie ich mit mir und meinen Kräften haushalte, damit ich diese Wutausbrüche, die da sind, schaffe und halbwegs gut begleiten kann, so gut wie man es eben schafft im Alltag. Und dann ist es auch nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein langer Weg. Dann merken wir, oh, das habe ich jetzt eine Weile probiert, funktioniert irgendwie nicht, ich muss was anderes machen, ich muss anders mit ihnen in Interaktion treten. Und es ist so ein Gerüst aus, ich brauche eine Haltung. Kinder, die solch ein Verhalten in der Klasse zeigen, stehen nicht morgens auf und nehmen sich vor, so,
heute bin ich ätzend.
Genau, heute mache ich Frau nicht sehr fertig, habe ja sonst gerade nichts vor, sondern die gehen dahin und das, was sie mir zeigen, ist das Bestmöglichste, was sie zur Verfügung haben, um mit einer bestimmten Situation umzugehen. Und meine Aufgabe zusammen mit dem Kind ist, ey, was ist hier gerade das Thema? Dann die Haltung, das Kind tut gerade was für sich irgendwie, ist nicht die beste Strategie vielleicht, aber es versucht hier irgendwie was hinzukriegen. Und ist nicht gegen mich, es ist für sich, nicht gegen mich. Ego vom Klassenzimmer lassen ist ein guter Tipp an der Stelle, hinzugucken, was ist hier Sache, was braucht es, damit das leichter wird für alle Beteiligten. Ne? Ich bin nicht nur einfach da, um da alle Hindernisse aus dem Weg zu schaffen, das schaffe ich gar nicht in diesem Schulsystem, sondern es geht darum, was ist denn hier eigentlich gerade das Thema und was können wir zusammen machen? Was sind deine Möglichkeiten? Was brauchst du von mir, damit das gelingt?
Aber wie machst du es in dem schnellen Takt der Schularbeit? Also da sitzen ja, ich weiß nicht, wie viel Kinder? 22 bis 30,
je nach Klasse,
irgendwie so
zwischen 20 bis 30
Kinder. 20 bis 30 Kinder sitzen vor dir. 20 bis 30 kleine, starke Charaktere. Jeder bringt ein anderes Päckchen von zu Hause mit. Jeder hat eine andere Frustrationstoleranz, andere Charakterzüge. Der eine ist still, der andere ist eher der Laute. Der eine ist der verträumt, aber super schlau. Der andere ist der Extrovertierte und dem fliegt aber nichts zu. Also wie schaffst du das denn? Das hört sich super an. Und ich würde mir wirklich eine Lehrkraft wünschen, die meine Kinder, beide Kinder so anguckt und die jedes Kind, nicht nur meine, so anguckt. Aber ich frage mich, wie man das als Lehrkraft schaffen soll in diesem Takt des Schulsystems, der ja irgendwie vorgegeben ist, oder?
Ja, es gibt einen Rahmen, der ist an einigen Schulen weiter, an anderen Schulen enger. Die finanziellen Mittel sind sehr unterschiedlich. Die Schulgebäude, in denen wir sitzen, sehen sehr unterschiedlich aus. Die Ausstattungen sind unterschiedlich. Die finanziellen und sozialen Umgebungen und Bedingungen der Kinder sind sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Deswegen finde ich es auch wichtig, wenn man das jetzt hört, was ich jetzt gleich alles sagen werde, dass man das wirklich so weit für seine Situation mitnimmt, wie es passt. Und es wird
wie es geht.
Ne? Ja, und da habe ich auch immer vollstes Verständnis. Ich gehe super, super offen und verständnisvoll in jede Schule rein, in die ich eingeladen werde zum Beispiel, weil ich weiß, ich würde mir niemals anmaßen, da reinzugehen und zu sagen, ah, das machst du aber nicht so genau wie ich. Eieieiei. Mhm. Sondern es ist einfach sehr, sehr unterschiedlich und es ist auch ein Teil der Realität. Aber meine Betreuungslehrkraft, und das ist so das Setting, was ich am Anfang mal mitgeben möchte, meine Betreuungslehrkraft hat immer gesagt, im Referendariat, ey, guck dir nicht an, was nicht geht. Daran zerbrichst du. Und bei dir will ich nicht zugucken, wie du zerbrichst. Gerade bei dir nicht. Wenn du immer nur dabei bist, oh, die Eltern machen nicht mit, dann kann ich ja eh nichts machen. Boah, die Schule hat keine finanziellen Mittel, ja, dann kann ich es ja gleich vergessen. Sind die Kinder eh so und so, dann brauche ich gar nicht anzufangen. Und. Ne? Lehrplan muss ich schaffen, ja, was soll ich mir denn dafür Zeit nehmen? Wo soll ich die hernehmen? Dann ist man sehr in einer Ohnmacht gefangen, weil du nur in diesem Gedanken bist, ja, würde ich gern, kann ich aber nicht. Also bleibe ich in Ohnmacht. Ich würde das gern, kann ich aber nicht. Ich halte mich wieder in Ohnmacht. Und diese Lehrkraft hat gesagt, es guck nicht, was alles nicht geht, sondern dreh die Frage um, wie weit komme ich? Und das finde ich, als Mutter finde ich das einen super Punkt, weil auch unsere Situationen sehr unterschiedlich sind, aber auch als Lehrkraft. Wenn ich ein Kind habe, das die Elternarbeit, wo die sich super gestaltet, das einen tollen therapeutischen Unterstützungspart hat, wo alle Dinge greifen. Natürlich komme ich weiter als bei einem Kind, wo die Eltern aus welchen Gründen auch immer nicht in die gleiche Art Zusammenarbeit kommen können. Da komme ich nicht so weit, aber es ist nicht so, dass ich gar nichts machen kann. Und für mich, und das ist auch das, was mich wird immer gefragt, warum ich nicht kaputt gehe daran, auch an diesem Kämpfen für Veränderung, weil ich nicht in Ohnmacht stecke. Manchmal komme ich winzige Schritte, aber diese Schritte fühlen sich manchmal größer an als riesige Berge, die man versetzt. Dann schaffe ich bei einem Kind vielleicht wirklich nur so einen ganz kleinen Fortschritt, aber da gehe ich abends ins Bett und habe das Gefühl, einen riesigen Fußabdruck mit diesem Kind hinterlassen zu haben. Das ist wirklich so. Und das hat damit zu tun, dass ich wirklich, wirklich ganz tief in diesem, wie weit komme ich? Ey, guck mal, wieder einen kleinen Schritt geschafft. Super. Und nicht in diesem, ich sitze nicht da und denke, okay, das kann ich nicht fürs Kind organisieren, hier kriege ich es nicht hin, das schaffe ich nicht. Klar, zweifle ich auch mal, ne? Und es gibt auch Tage, da gehe ich nach Hause und denke, wow, Saskia, das war heute nicht die beste Version deiner selbst. Na klar. Aber in meiner Grundidee bin ich wirklich bei diesem, oh, wie weit komme ich? Ah ja, guck mal, das Schrittchen. Und das hat geklappt. Das mal so als grundlegendes Ding. Und wie schaffe ich das? Naja, also manchmal gut, manchmal nicht so gut. Also natürlich ist immer die Frage, wie wirst du allen gerecht? Gar nicht. Das geht.
Das
also,
geht nicht. Ne?
Ich bin Mutter von 4 Kindern. Ich werde diesen 4 Kindern wahrscheinlich nicht immer, nein, nicht nur wahrscheinlich, sondern absolut bestimmt nicht immer gerecht. Du hast 2 Kinder. Wie oft sitzt du da abends und sagst, ja, heute ist, glaube ich, einer ein bisschen runtergefallen.
Also wer meine Podcasts hört, der weiß, dass ich ungefähr jeden Abend im Bett liege.
Genau.
Und meinem Mann sage, Schatz, also pass auf, heute, folgende Situation, da hätte ich komplett anders reagieren müssen. Also wer die Podcast-Hörer weiß es, dass ich ein krasser Haderer bin, dass ich wirklich jeden Abend hader und denke, Mann, ey, da hast du so beschissen reagiert. Du hättest es anders viel cleverer, besser, zielführender und irgendwie näher am Kind lösen können.
Ja.
Und da will ich mir gar nicht vorstellen, wie das für dich dann ist, wenn du dann so, wie gesagt, 20 bis 30 kleine Kerlchen und Mädchen vor dir sitzen hast und die ja auch kennst, die magst und das Beste für die willst, dass du da abends nach Hause kommst und dir denkst, okay, gut, heute war ein Scheißtag. Heute ist es mir nicht gelungen.
Und das müssen wir Lehrkräfte auch einfach akzeptieren. Also deswegen sage ich das jetzt hier, weil immer alle denken, oh ja, du und nee, ich sitze genauso da und denke mir, das war ja mal richtig Quark. Was ich aber mache, sind so verschiedene Dinge. Wir haben ja gesagt, wie kriegst du es hin? Ich spreche mit den Kindern darüber. Ich komme am nächsten Tag oder manchmal auch am Ende der Stunde zu den Kindern und sage, ey, wisst ihr was? Das war jetzt irgendwie nix. Also heute, wisst ihr, ich habe echt so mies geschlafen und es war super unfair von mir, das an euch auszulassen. Ihr könnt ja gar nichts dafür. Ich muss doch gucken, dass ich mal eine Stunde früher ins Bett gehe. Ja, oder du trinkst morgens noch mal ein bisschen mehr Kaffee. Wir kommen auf die schönsten Ideen. Aber Kinder, man kann mit Kindern so sprechen. Und die sind natürlich nicht dafür zuständig, mir immer ein tolles Gefühl zu geben oder mir eine Absolution zu erteilen. Aber es ist, das ist Beziehungsarbeit, hinzugehen und zu sagen, ey, wisst ihr was, diese Stunde, die war jetzt irgendwie Murks. Wie war das für euch? Ja, für euch war auch irgendwie wuselig heute, ne? Und dann sage ich, ich habe nicht gut geschlafen oder ich weiß auch nicht, was heute los ist. Manchmal weiß man es auch einfach nicht. Tut mir jedenfalls leid. Morgen ist ein neuer Tag. Gucken wir mal, ne, was wir da vielleicht anders machen können. Manchmal gibt es auch sehr konkrete Sachen, wo wir wirklich benennen können, okay, an der Stelle ist irgendwie dann, ab da ist dann irgendwie schwierig geworden oder so. Also das ist ein Part. Ich versuche, so authentisch wie möglich zu sein. Ich versuche, Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen. Und das ist eigentlich der eine große Pfeiler, Vorbild sein. Ich bin Vorbild in meinen Fehlern und die mache ich. Die passieren mir und meine Kinder dürfen mir die auch offen benennen. Oh, Frau Nichtzell, du hast das und das vergessen. Vergessen ist so ein...
Die siezen dich?
Frau Nichtzell, du.
Ah,
Ich bin ja überhaupt nicht so ein Siezen-Duzen-Mensch. Ich fände es eigentlich cool, das im Pädagogikbereich, einfach weil wir so nah an den Kindern sind.
Ja.
Für mich wäre das so merkwürdig, wenn die mich siezen, auch auf weiterführenden Schulen. Wäre das für mich super merkwürdig, wenn mich diese Kinder siezen würden, weil ich denke, es passt gar nicht zu unserer... Idee von Lernbegleitung, oder zu meiner Idee von Lernbegleitung, aber sie sagen Frau Nichtzell, sie sagen nicht Saskia. Ich kenne aber auch Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben und die das so lösen.
Und das habe ich nämlich kürzlich auch gelesen, dass es tatsächlich, ich weiß aber nicht mehr, welche Schule das war, aber die haben so ein komplett anderes Konzept, wo es dann irgendwie auch gar keine richtigen Klassenzimmer mehr gibt, wo die Kinder sich hinlegen können oder, also hinlegen nicht in ein Bett, aber es gibt verschiedene, ich sag mal, Arbeitsatmosphären, verschiedene Sitzmöbel, keine Tafel vorne und dann hast du da irgendwie deine 6-7-4er-Tische oder sowas, wo die Kinder dran sitzen. Und da war es eben so, dass die gesagt haben, naja, also sitzen wir denn die Kinder? Machen wir ja auch nicht. Also ich spreche die auch mit du an. Ja. Und wir arbeiten täglich daran, dass wir nach vorne kommen. Ja. Wir arbeiten täglich daran, zusammen irgendwas zu erarbeiten. Ich muss ihnen was beibringen. Sie haben Fragen an mich. Ich gehe auf die Kinder ein. Also duzen wir.
Ja.
Deswegen hat mich jetzt mal interessiert, ob es bei dir denn auch so ist. Ob sie dich duzen, sitzen.
Die duzen mich und sind bei Frau Nichtzell. Und das finde ich irgendwie, also manchmal
Kombi.
bin ich auch nicht sie. Wir haben an unserer Schule meine Lieblingsfreundinnen-Kollegin, die heißt Barti, also sie heißt Bartel mit Nachnamen und wir sind immer Barti und nicht sie. solange das nicht irgendwas Veralbernes ist, ne, weil das, da wissen die Kinder auch, Frau Nichtzell ist super fair und sehr geduldig, viel geduldiger als ich als Mutter bin, das mal gleich dazu gesagt. Und ist da fair, aber es gibt ein paar Sachen und da werde ich auch sehr deutlich und dann wissen die, ey, das ist hier jetzt gerade wirklich wichtig und dann greift das auch viel besser, als wenn ich stets und ständig in diesem Schimpfmodus bin. Und jetzt war ja so ein Part, wie mache ich das? Jetzt haben wir schon gesagt, so ein bisschen Vorbild. Ich gebe Fehler zu, wir sprechen offen darüber. Es gibt nicht so dieses Unausgesprochene im Klassenzimmer. Ich traue meinen Kindern in der Klasse zu, Gespräche führen zu können, auch gehaltvolle Gespräche führen zu können. Ne? Ich nehme die mit in die Augenhöhe und sage, dieses Thema, das traue ich euch zu, weil ihr habt da bestimmt, die kriegen das ja mit, die kriegen auch mit, wenn ich doof drauf bin. Und wenn ich das nicht anspreche, dann ist es trotzdem im Raum und ich kann ihnen zutrauen, dass wir darüber sprechen können. So, das ist so das eine. Und das andere ist, einen Rahmen zu schaffen, in dem ich nur durch den Rahmen allein, ohne dass ich stets und ständig in Verantwortung bin, dass das klappt, möglichst viele Bedürfnisse schon abdecke. Und dann denkt man immer gleich ganz groß, ja, ach, umstellen und hier und, aber ich habe so ein kleines Klassenzimmer, ich kann nicht 1000 verschiedene Räume, von denen du ja auch gerade gesprochen hast, einrichten. Und dann denke ich, geh mal 3-4 Schritte zurück. Dürfen deine Kinder trinken? Dürfen die essen? Dürfen die aufs Klo gehen? Dürfen die mal kurz eine Minute Pause machen, wenn sie es brauchen? Das sind ja die absoluten Bedürfnis-Basics.
Basis, ja, genau.
Das ist ja wirklich das Allergrundlegendste. Und ich weiß einmal aus Erhebungen, aus meiner Zusammenarbeit mit sehr, sehr, sehr vielen Menschen, auch Fachmenschen in den letzten 10 Jahren, dass viel von diesem herausfordernden Verhalten, dass das mal so schnell nebenbei herausfordert, reinrufen, irgendwie ein bisschen rumhampeln, was auch immer, bis hin zu dem großen, großen Mount Everest an Aggressionen und so, der da dann manchmal kommt, ein wirklich nicht kleinzuredender Teil davon hat damit zu tun, dass die Basics nicht erfüllt sind. Wir haben so viele Kinder, die da hungrig drin sitzen, weil sie zu Hause nicht frühstücken. Einerseits, weil es nicht ihrem Biorhythmus entspricht. Ich habe ein Kind, das morgens nicht frühstücken kann. Mhm. Und dieses Kind ist wahnsinnig darauf angewiesen, dass es irgendwie im Laufe dieser ersten 2 Stunden mal ins Brot beißen kann, weil einfach.
Aber was ist denn da auch dabei? Also warum wird denn das überhaupt untersagt? Also ja. hat man irgendwie, glaube ich, immer so Angst vor dieser Riesenkatastrophe. Man hat, glaube ich, so Angst, genau. Ich gebe den kleinen Finger. Exakt. Und dann bricht es in irgendein unbeherrschbares Chaos aus. Aber wir kennen das doch alle. Also wir stehen, wenn wir im Homeoffice sind oder auch im Office sind, wir stehen ja zwischendrin auf. Wir holen uns einen Kaffee und dann setzen wir uns wieder hin. Und dann holen wir auch mal eben unseren Apfel raus oder unser Brot, beißen mal rein, keine Ahnung. Oder haben Cracker auf dem Tisch stehen. Meine Kollegin Sibylle, die ich hiermit auch grüße, die knusper die ganze Zeit irgendwelche Reiswaffeln, während sie arbeitet. So grundlegende Dinge. Warum sind die denn überhaupt so verboten, verteufelt?
Hat was mit einem grundlegenden Blick auf Kinder und diese Machtposition mit Erwachsenen zu tun, die so über die Jahrhunderte und Jahrzehnte gewachsen ist. Ganz viele Menschen, die sich auch nicht nur im Schulbereich, sondern insgesamt gesellschaftlich oder auch in Familien dafür einsetzen, dass sich diese Beziehungsebene verändert, dass sich Erziehung verändert oder überhaupt auch dieser Gedanke, braucht es überhaupt Erziehung oder ist es eigentlich was ganz anderes, was wir machen müssen, um diese Kinder gut in die Zukunft zu begleiten? Da ist ein Satz, der ganz oft fällt, wir würden ja schon wahnsinnig viel bewirken, wenn wir erstmal annehmen, dass Kinder ganz exakt genauso Menschen sind wie diese ganzen erwachsenen Menschen. Was wir von, also ich sage das immer wieder, was in Klassenzimmern oder auch sonst so im Außenraum von Kindern verlangt wird, das wäre grotesk, wenn wir das im Erwachsenenbereich so machen würden. Natürlich gibt es in Büros keine Kloampel. Also ich weiß es nicht, wie es bei euch aussieht. Aber bei uns im Lehrkräftezimmer hängt keine Kloampel. Und da wird nicht schief geguckt, wenn jemand während der DB sich mal ganz kurz auf die Toilette verabschiedet, weil wir es natürlich im Schulalltag kaum schaffen, aufs Klo zu gehen. Da guckt keiner blöd. Selbstverständlich. Kinder müssen eine Kloampel umdrehen. Da werden Protokolle geführt, wie oft Kinder auf die Toilette gehen. Da werden Strichlisten gemacht. Es gibt wahnsinnig krasse Systeme, die sich nur darum drehen, dass ein Kind ja nun, also du warst aber jetzt schon letzte Stunde, was ist denn das nun jetzt hier, ne? Also es reicht ja, warte bis zur Pause. Und dann heißt es immer, ja, aber vielleicht muss ich ja gerade mal was erklären. Es gibt so ein Ding, immer so in so absoluten Ideen zu hängen. Es gibt bei mir einfach die Regel, wenn es überhaupt eine ist, geh auf Klo, wenn du musst, vollkommen fein. Und wenn ich aber gerade wirklich, ich weiß, ich muss jetzt noch 30 Sekunden diese Erklärung zu Ende machen und ich sehe, ein Kind steht auf, dann sage ich, ey, ich habe jetzt noch gerade eine ganz, ganz wichtige Sache. Schaffst du es noch ganz, ganz kurz zu warten, bis ich das fertig gesprochen habe? Und wenn es gar nicht mehr geht, dann geht das Kind trotzdem. Und meist kann es aber mal ganz kurz warten. Wir dürfen natürlich in diesem Rahmen auch individuell agieren. Aber erstmal ist das erlaubt. Wie oft höre ich und habe ich also auch in eigener Schulzeit ganz, ganz viel erlebt, dass Kinder sich in die Hose machen, weil die sich nicht trauen. Und es sind
da bist du ja auch gebrannt, Marc, für den Rest deiner Schulzeit. Bist du nachher der Hosenpinkler oder so, ne? Also ich meine, sowas zieht ja dann auch irgendwie wieder Konsequenzen
nach sich. Darf ich das jetzt? Darf ich das nicht? Und es sind vor allen Dingen dann ganz oft nicht die Kinder, die wir so als erstes im Blick haben, sondern diese engen Rahmen, die wir da schaffen, die stressen ganz oft vor allem auch die Kinder, die wir gar nicht so sehen, die ganz ruhig und vermeintlich angepasst sind. Die hören diese Regel und setzen sich massiv damit unter Druck. Ja, nicht, dass ich dann auf diesem Ampelsystem, aber wenn ich da jetzt von meinem Regenbogen runterkomme, ich bin ja immer auf Regenbogen, für die ist das wirklich lebensbedrohlich innerlich, wenn die da runterrutschen. Ne? Und das muss man alles ein bisschen im Blick haben. Dann dieses Trinken. wie oft ich manchmal in den letzten Stunden in Klassen gekommen bin, so wenn ich habe Musikunterricht, der einfach gerne mal in so Randstunden gepackt wurde früher. Und also so, ist auch okay, man arrangiert sich ja. Und das Erste, was ich oft mache, ist, wenn ich reinkomme, erstmal dafür sorgen, dass alle mal kurz einen Schluck trinken, weil dann darf man das im Unterricht nicht, wobei sich das zum Glück, muss ich wirklich sagen, echt mittlerweile sehr geändert hat, das Trinken erstmal so weit okay ist. Aber dann darf man es nicht im Unterricht, sondern nur in den Pausen. Jetzt denke ich an meine kleinen ADHS-Mäuse, die sowieso schon sich so wenig spüren, was das angeht. Und die nur denken, ja, raus, ich will jetzt ne in die Pause. Dann haben sie da wieder nichts getrunken. Pause spielen, die kommen zurück, dann haben sie da auch nichts getrunken. Mhm. Es geht in die nächste Phase. Im Unterricht dürfen sie nichts trinken. Und dann sind wir nämlich ganz schnell dabei, dass die einfach 3-4 Stunden nichts trinken. Mhm. Und darum nicht so ein Rahmen, in dem wir, also da ist es erlaubt, da nicht, da so ein bisschen, da zu der und der Uhrzeit. Oder ich denke dran, dass wir gemeinsame Trinkpausen machen. Da würde ich ja wahnsinnig werden als Lehrkraft, wenn ich alle halbe Stunde dran denken muss. Ah, Moment, einmal alle zusammen Trinkpause. Damit belaste ich mich ja auch, ne? Mental Load ist das auch. Ne? Dann ist eher ein Trink halt, ess halt, geh auf Klo. Und ich habe es mittlerweile auch so, dass wenn möglich, Pausen einfach kurz gemacht werden dürfen, wenn sie dran sind. Das muss man ein bisschen einritualisieren und das ist der Part. Das ist erstmal immer der Konsens. Es ist erstmal erlaubt. Ist halt. Und bei mir hat sich das geformt. Es gab immer wieder so Kinder, denen essen die heimlich unterm Tisch oder versuchen 1000 Wege, damit man nicht merkt, dass die essen. Also wie abstrus einfach. Und ich war auch ein Kind, das immer mit grummelndem Magen da gesessen hat. Und gerade wenn wir in den ersten 2 Stunden Arbeit geschrieben haben, dann ist es leise im Klassenzimmer. Und dann war mein Magen zu hören. Mir war das super unangenehm. Und das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie gut ich mich auf das konzentrieren kann, was ich da eigentlich gerade machen muss. Ne? Naja, und dann gab es irgendwann, ich habe halt immer noch gedacht, oh, ich muss das so machen. Auch ein Part, wo sich das System selbst erhält. Ja, ich habe es aber, alle machen das doch so. Und ich, oh, nicht, dass ich jetzt hier was dann passiert, wenn ich das jetzt öffne. Und dann haben Kinder gefragt, ja, aber können wir nicht einfach essen? Warum denn nicht? Und dann hatte ich keine
plausible Antwort. Nee, ne?
Warum? Ja, weil ja. Ist so. Und ich habe mir damals, habe ich beschlossen, wann immer das meine Antwort ist, gucke ich hin. Aber ne, immer wenn so Fragen kommen, ich sage, ja, weil das ist so, weil ich das sage. immer wenn das meine einzige Antwort ist,
dann musst du was ändern. Ne?
Dann gucke ich hin, dann gibt's hier einen Punkt. Und dann habe ich gesagt, okay.
Finde ich gut.
Na gut, dann ab morgen machen wir das mal so.
Probieren wir es einfach.
Genau, wir probieren es aus. So, dann war das so. Dann kann man sich natürlich vorstellen, wie das erstmal ausgesehen hat. Die waren noch gar nicht ganz drin im Klassenzimmer. Überall Picknickdosen und so weiter. Voll okay. Es muss eine gewisse Explorationsphase geben. Meist ist die so im Schnitt 2 Wochen lang. Dann ist dieses Neue und weg. Und dann wird's gewöhnlich. Und dann pendelt sich das ein. Das ist wie Fohlen, die ganze Zeit im Stall waren. Und plötzlich lässt man die auf eine Wiese. Natürlich flitzen die so weit, wie die können, machen Bocksprünge und gucken erstmal. Nutzen diesen Freiraum, den ich da plötzlich von 0 auf 100 geschaffen habe. Und dann war es aber so, in der Zeit reflektiere ich ganz viel mit den Kindern. Hey, wie war das heute für euch? Wie hatten sich das jetzt angefühlt? Wie ist da so eure Einschätzung? Und dann kam sehr schnell, ja, viel besser, aber das mit den Bäckertüten nervt, weil die rascheln so laut. Und habe ich gemeint, das war auch genau meine Beobachtung. Das fand ich auch ganz schön laut. Und dann haben wir überlegt, ja, was machen wir? Ne? Dann gibt es ja die Möglichkeit, sofort zu sagen, ja, gut, dann nicht. Habe ich ja gedacht, ne? Habe ich ja gesagt, dass das nicht funktioniert, wusste ich doch. Das ist was dann auch schnell passiert. Dann aber zu sagen, okay, was können wir denn machen? Und dann kam von meiner Klasse die Idee, naja, wenn man eine Bäckertüte hat und nicht eine Brotbox, dann muss man quasi am Anfang der Stunde
das rauslegen
und sich so oben drauf legen.
Problem gelöst.
Probieren wir das. Ein, 2 Kinder muss man eine Weile dran erinnern oder die wissen dann auch, also die sind dann erstmal dafür sensibilisiert, ach, meine Bäckertüte macht Krach, dann nehmen sie die vielleicht auch leiser raus, falls sie es doch mal vergessen, im Vorfeld schon vorzubereiten. War überhaupt kein Thema. Und oder sie wissen, ah, jetzt sind eh gerade alle am Wuseln und holen ihre Arbeitsmaterialien, dann hole ich mir das jetzt schnell raus und knister da rum. Und das muss man so ein paar, also wie gesagt, im Schnitt so 2 Wochen muss man das ein bisschen enger begleiten und dann läuft das. Und das ist echt, ich werde nicht jeden Tag allen Kindern gerecht, aber wenn wir ein Klassenzimmer schaffen, in dem das schon mal sein darf, nehmen wir so viel, wir dürfen nicht unterschätzen, wie viel Dynamik wir aus diesem herausfordernden Verhalten und auch diesem, was uns so so fordert als Lehrkraft, wie viel wir da schon rausnehmen, wenn wir das erlauben. Und wenn wir dann noch im nächsten Schritt verschiedene Arbeitsplätze anbieten, so weit wie es irgendwie möglich ist, also sich einfach auf den Boden zu legen, da müssen wir nicht mal neu was anschaffen. Ich habe ein Kind, das wirklich ausschließlich so arbeiten konnte, flach auf dem Boden, möglichst viel Körperkontakt mit dem Boden, dann ging das plötzlich. Oder ich schiebe ein paar Tische zur Wand, ich richte ein paar Gruppentische ein oder ich guck mal, ob ich irgendwie eine Ecke in meinem Klassenzimmer habe. Gerade in der Grundschule gibt es öfter mal so Leseecken. Vielleicht kann ich es irgendwie so hinschieben, dass man an einer Stelle nicht so direkt reinsehen kann, damit wirklich mal für einen kurzen Moment echter Rückzug für einzelne Kinder möglich ist. Ich habe diese Kopfhörer drin, Fidget-Toys für Ableitung, Pausenmöglichkeiten.
Also Fidget-Toys für alle, die jetzt vielleicht nicht richtig wissen, was du meinst, sind so Fingerringe, ne? Oder
genau.
Also es gibt ja verschiedene, es gibt auch, glaube ich, so pädagogische Kauketten oder irgendwie sowas, ne?
Genau, also das sind so Kauhilfen oder das sind so Regulationshilfen, die dann oral funktionieren. Genau, man kann mal auf was rumkauen, anlutschen, es gibt verschiedenste Dinge. Das sind alles Möglichkeiten, die der Regulation dienen. Manche Kinder regulieren sich eben gerne. Das sind die, die oft reinrufen. Die brauchen mehr so orales Angebot, also eben so Kauketten. Kaugummi reicht auch. Ne? Ich bin ja immer dafür, dass wir auch, sonst müssen wir Lehrkräfte das ja mal alles selber bezahlen ganz oft. Ist auch ein Teil der Realität. Deswegen bin ich immer bei Sachen, die möglichst wenig kosten. Kaugummis sind zum Beispiel so ein Punkt. Und dann ist zum Beispiel wichtig, dass man bespricht, wo man die nicht finden möchte. Die klebt auf dem Tisch. Das muss man dann ein bisschen im Blick behalten und begleiten. Dann einfach so Gegenstände in der Hand, mit denen man rumspielen kann. Und das sind einfach so Möglichkeiten, diese Anspannung, die alle Kinder haben. Nicht nur zum Beispiel neurodivergente Kinder, sondern alle Kinder sind gefordert in Schule und verbrauchen da echt Energie und sammeln Anspannung und das oder Frustmomente. Lernen hat ganz natürlicherweise Frustmomente damit drin. Und diese Anspannung, die sich da dann aufstaut, die muss irgendwo hin. Und manchen Kindern reichen dann die Bewegungspausen oder die Pause draußen, die man so hat, ein bisschen spielen mit der Freundin, mit dem Freund. Und der Akku ist wieder ein bisschen aufgefüllt oder man ist diese Anspannung losgeworden. Und andere Kinder brauchen das deutlich konstanter. Und da wäre jetzt ja natürlich nicht das Klassenzimmer. Warum eigentlich nicht? Aber es ist keine Turnhalle. Und da kann man dann solche Dinge an die Hand geben. Zum Beispiel im Sitzkreis, wo es ja, wenn wir Gespräche führen, darum geht, zuhören zu können, verarbeiten zu können, vielleicht antworten zu können. Und da tut das ganz vielen Kindern gut, wenn sie so einen Fühlstein in der Hand haben. Ich habe so Silikon-Fühlsteine, genauso Akupressurringe und. Also man muss ein bisschen gucken, was im Klassenzimmer hält. Also was nicht kaputt geht. Aber das zum Beispiel. Und all das mache ich. Und dann habe ich aus meiner Erfahrung raus, ich sag jetzt mal 70% an dem, was ich sonst immer wieder und wieder machen müsste. Also wenn ich einen ganz engen Rahmen habe, dann muss ich ja die ganze Zeit für alle Kinder, die nicht in diesen Rahmen passen, muss ich sorgen. Und man weiß ja als Mama oder als Papa schon, wie anstrengend das ist, so ein Kind reicht manchmal schon, das im Blick zu haben, so, okay, wie geht's dem? Muss es was trinken? Habe ich das dabei? Oh, jetzt kippt's, glaube ich. Ich mache mal das und das. Das schaffe ich nicht, wenn ich so einen engen Rahmen habe, dass ich das für 30 Kinder die ganze Zeit im Blick behalten muss. Das niemand schafft das, ich auch nicht. Also mache ich den Rahmen so groß, dass ein Großteil von dem ganz selbstverständlich da ist und einfach abgedeckt ist. Und das verschafft mir Raum für die Momente, die ich brauche, in denen ich mich einzelnen Kindern zuwende, in denen ich einzelne Kinder zu mir hole, um mit denen mal was zu besprechen.
Jetzt ist wahrscheinlich einige Eltern da hören zu und denken sich so, ja, schön und gut. Wir hätten gerne eine Saskia Nichtsial als Lehrerin, haben wir aber leider nicht. Haben wir leider nicht. Wir haben keine, die guckt, braucht mein Kind jetzt irgendwie, würde ein Fidget-Toy helfen. Ist das so ein Tipp, den du jetzt auch irgendwie den Eltern geben kannst, wenn man einfach eine Lehrerin oder einen Lehrer hat, der sehr klassisch unterrichtet, dass man da weil ich bin ja auch mal so ein Freund von Tipps, also wenn jetzt jemand zuhört, dass eine Mama und ein Papa einfach auch weiß, okay, wir haben das nicht, wir hätten es gerne, dass man selber so ein bisschen guckt, wie ist mein Kind? Spreche ich mal mit der Lehrkraft und frage hier, ich würde meinem Sohn, meiner Tochter jetzt einfach mal irgendwie so ein Akupressurring mitgeben oder irgendwie so ein Ding, was man so drehen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das nennt, dass man da einfach so den Teil als Eltern übernimmt, wenn man eben nicht so eine Mega-Lehrerin hat, wie du eine bist.
Da gibt's auch verschiedenste Erfahrungen. Das ist eine der häufigsten Fragen, die ich bekomme, ne? Dass, ja, unsere Lehrkraft arbeitet so aber nicht. Was ich immer sage, Verständnis dafür. Es dauert, sich sowas zu öffnen und so weiter. Also ein bisschen Grundverständnis mitbringen und nicht sofort, ja, die macht schlechten Unterricht oder die ist doof, weil die das nicht macht. Schon mal in der Haltung ganz gut. Und dann würde ich auf jeden Fall nicht komplett auf eigene Faust das mitgeben und gar nicht mit der Lehrkraft sprechen. Ich würde das auf jeden Fall erstmal versuchen. Mhm. Sagen, das und das liegt vor. Manchmal hat man ja auch eine neurodivergente Diagnose, also meinetwegen ADHS oder Autismus-Spektrum etc. Und dann kann man direkt so reingehen und sagen, ja, wir merken zu Hause, unserem Kind tut es total gut bei den Hausaufgaben beispielsweise, wenn es so nebenbei ein bisschen was in der Hand hat zum Beruhigen. Wir fänden es total schön, wenn das in der Schule auch möglich wäre. Wir würden das natürlich auch besorgen. Und im besten Fall sagt die Lehrkraft, ja, okay, denn wenn sie das machen, supi, dann haben wir das. Ist leider der seltenere Fall. Also ich bekomme viel, viel mehr die Rückmeldung, dass Lehrkräfte dann sagen, ja, nee, wenn ich das jetzt einem Kind, dann wollen das alle oder das ist zu laut und das stört dann die anderen. Also es gibt in der Regel Vorbehalte. Das hat einmal damit zu tun, dass leider Lehrkräfte sich wahnsinnig schwer damit tun, Ideen von Eltern anzunehmen. Das ist ein Riesenthema.
Okay,
das ist eine ganz große Hemmschwelle. Das ist sehr schade.
Ja, weil du kennst ja, also ich meine, wer kennt das Kind besser als Mama und Papa, genau, ne? Also mir geht's auch gar nicht darum, jetzt irgendwie andere Lehrmethoden jetzt an den Pranger zu stellen oder so. Aber das ist ja so, ne? Ich kenne doch meinen Sohn und meine Tochter kenne ich doch mit meinem Mann zusammen so gut wie sonst niemand. Und dann sollte das doch eigentlich eine total offene Kommunikation sein, dass ich da hingehe und sage, naja, Herr, Frau XY, es ist halt so, er kippelt halt gerne, er braucht irgendwie eine Bewegung am Fuß, er muss sich hinlegen. Wäre das okay für Sie?
Ja, und genau so würde ich auch agieren, ne, dass man erstmal erstmal wirklich das auch benennt und einfach fragt, wäre das in Ordnung, wenn ich das besorgen würde? Wir machen die Erfahrung, das hilft total. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch für sie entlastend ist, weil, ich komme ja mit meinem einen da oder mit meinen zwei zu Hause schon in die Grenze. Ich weiß nicht, wie sie das hier mit 30 schaffen, so ein bisschen. Ne? Da eine Brücke bauen, sagen, und wir sind uns sehr sicher, dass es das auch hier ein bisschen leichter macht, auch für sie. Also wir wären ihnen wahnsinnig dankbar, wenn das möglich wäre. Ne? Mhm. Wenn dann eine Lehrkraft sagt, nee, möchte ich aber irgendwie eigentlich nicht so gerne, kann man es auch nochmal kurz lassen und dann vielleicht nochmal an die Lehrkraft rantreten und sagen, oh, wir haben uns da Gedanken drüber gemacht und wir verstehen ihre Vorbehalte, dass sie Angst haben, dass das Unruhe reinbringt. Kann ich mir total gut vorstellen, dass das nun nicht irgendwas ist, was sie gebrauchen können im Unterricht. Ne? Das ist ja eh schon herausfordernd genug. Wir merken, dass aber genau das eher der Punkt ist, der Unruhe erzeugt, wenn unser Sohn beispielsweise das nicht bekommt. Wir machen die Erfahrung, dass es gerade viel ruhiger wird, wenn das so ist. Deswegen würden wir sie bitten, doch vielleicht nochmal darüber nachzudenken, ob sie sich das vorstellen könnten. Vielleicht wäre es ja möglich, das mal für eine Woche auszuprobieren.
Ja, genau, so einen Zeitraum vorgeben, ne? Dass man einfach sagt, mal so 2-3 Wochen testen. Und dann, und
wenn sie sagen, dass das geht nicht, bringt so viel Unruhe rein, dann können wir ja nochmal weiter gucken. Aber uns wäre wahnsinnig wichtig, dass wir hier irgendwie zusammenfinden. Also, ne, man muss immer so ein bisschen mehr Samthandschuhe dabei haben, als man jetzt innerlich so gerne machen würde oder als es sich innerlich so richtig, es fühlt sich immer so ein bisschen schief an, wenn man denkt, eigentlich, wo ist das Problem, ne?
Eigentlich würde man am liebsten fragen, ja, aber machen Sie es doch einfach mal.
Ist das Problem? Und dann sage ich, ja, diese Beziehung zwischen Eltern und Lehrkräften, das gilt in beide Richtungen, die ist einfach hyper anfällig, sehr instabil, sehr sensibel und da muss man ein bisschen mehr Samthandschuhe anhaben, ein bisschen freundlicher sein, als sich das so im ersten Moment authentisch anfühlt. Aber es bewährt sich da ein bisschen rein zu investieren. Und ja, diese Vorbehalte von Lehrkräften gegenüber Eltern und vor allen Dingen den Dingen, die Eltern sagen, ich finde es schade, aber ich habe in vielen Dingen ein bisschen Herz dafür, wo das herkommt. Ne? Lehrkräfte sind nun wirklich keine Berufsgruppe, die sonderlich viel Wertschätzung erfährt. Und auch mit Eltern, auch mit sehr, ich sag mal, umgänglichen Eltern, wann sehen wir uns, wenn es was gibt? wir sehen uns von Lehrkraftseite, wenn die Lehrkraft kommt und sagt,
da müssen wir mal kurz drüber reden.
Genau. Und von Elternseite ist die Kontaktaufnahme ja auch eher, wenn sie was brauchen, wenn sie was, ich sage, fordern, ne, einen Wunsch haben, wenn sie vielleicht irgendwie auch eine kritische Anmerkung haben, die durchaus berechtigt ist. Beides ist berechtigt. Meine Beobachtung als Lehrkraft ist berechtigt und auch anzusprechen, hey, wir haben hier ein Thema, wir müssen da mal hingucken. Ich glaube, das Kind braucht Unterstützung, wenn es denn so formuliert ist. Und auch Eltern haben natürlich einen Punkt, wenn sie kommen und sagen, wir hätten hier einen Wunsch und haben eine Bitte an sie. Ist ja alles berechtigt. Aber wenn man in eine Beziehung startet, die eh schon nicht ganz neutral startet, weil wir alle hatten Lehrkräfte, wir haben ein Bild von Lehrkräften, vielleicht aus der eigenen Schulzeit, die wir vielleicht noch nicht unbedingt losgelassen haben. Es gibt ein gesellschaftliches Bild von Lehrkräften, die ja immer so viel frei haben und die irgendwie so veränderungsresistent sind. Und dann haben die ja auch noch dauernd Ferien und die haben so viel Geld. Also es gibt ja wirklich, wir starten nicht mal neutral. Ich würde sagen, unser Beziehungskonto ist im Minus in der Regel. Und wenn wir dann auch nur uns begegnen, dieses eine Mal im Halbjahr für diese 10 bis 15 Minuten am Elternsprechtag oder wenn es was gibt, wie soll daraus irgendwie eine gute Zusammenarbeit wachsen. Wenn da sich zwei stabile Personen gegenüberstehen, dann kann das mal klappen. Aber es ist wirklich sehr herausfordernd. Ich habe gerade ein Buch dazu abgegeben, das rauskommen wird im Herbst. Und das ist wirklich eine sehr tricky Beziehung. Und von daher rate ich Eltern, auch nicht nur diesen Moment anzugucken, wo wir einen berechtigten Wunsch haben, sondern auch öfter mal zur Lehrkraft zu gehen und sagen, die Weihnachtsfeier, da wollte ich, also das ist ja, da haben sie ganz schön Programm auf die Beine gestellt. Dankeschön, wollte ich mal dafür sagen. Oder einfach mal eine Nachricht schreiben, der Ausflug ins, was weiß ich, Landesmuseum, das hat meinem Kind richtig gefallen. Wollte ich mal zurückmelden, dankeschön. Sich auch, gilt für beide Richtungen, sich kurz daran zu erinnern, dass wir auch ganz gut mal so positive Momente zurückmelden können. Und wenn wir das machen und uns ein bisschen um Beziehungsaufbau bemüht haben, dann ist so ein, mein Sohn wäre, glaube ich, gut entlastet dadurch, wenn er so ein Fidget-Toy bekommt. Das ist dann auf einem ganz anderen Fundament und es gibt ein bisschen mehr Bereitschaft, sich dem zu öffnen. Und das andere ist, dass Lehrkräfte, gab es gerade eine Studie, dazu, dass sich 80% der Lehrkräfte kein bisschen dafür ausgebildet fühlen für das, was sie machen müssen.
Okay, krass.
Und jetzt stell dir mal vor, du sitzt in deinem Beruf und hast jeden Tag Anforderungen und hast das Gefühl, ich habe gar keine Ausbildung.
Ich bin überhaupt nicht gewappnet.
Ja. Und was das für ein Unsicherheitsgefühl, für eine Ohnmacht auslöst und dann sitzt da jemand gegenüber von außen und gibt dir auch noch Tipps oder will irgendwie was, dann läuft nicht ab, ja, ach, eigentlich eine gute Idee. Stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, sondern da laufen 20 andere Ebenen ab. Was will die jetzt sagen, ich habe was übersehen? Will die mir jetzt hier vorschreiben, wie ich meinen Unterricht machen muss? Ich weiß doch selber schon gar nicht, wie ich meinen Unterricht machen muss. Also jetzt mal sehr plakativ, ne? Jetzt kommt die da noch um die Ecke und du bist ja, also ne, für euch ist es immer die einzige Interaktion, ne, mit dieser Lehrkraft. Diese Lehrkraft hat aber 30 Eltern.
Ja, genau, die hat 30 Seite. Eltern und 30 unterschiedliche Eltern. Genau. Und auch da unterschiedliches Temperament und Emotionen. Genau. Und
Die hat dieses Gespräch vielleicht schon 20 Mal geführt und denkt, jetzt kommt die nächste um die Ecke. Und also, was soll denn das heißen, dass ich das nicht im Blick habe? Ist mein Unterricht da nicht gut genug, ne? Und das ist nicht fair für euch als Eltern, ist aber auch nicht fair für die Lehrkraft, diese Gedanken, die ja auch einfach damit konfrontiert ist, nicht ausgebildet zu sein. Ne? Dieses Gefühl kommt ja nicht von ungefähr. Und dann ist es echt schwer, sich auf so Impulse von außen einzulassen, zu sagen, ach Mensch, das ist doch eine gute Idee. Mensch, danke, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das kostet ganz, ganz, ganz viel Kraft und Überwindung. Und deswegen setze ich mich auch in dem Part so doll ein, dass Eltern als ExpertInnen für ihr Kind anerkannt werden, weil wir haben es doch schon schwer genug und da kommen Menschen, die kennen die Person, um die es ja eigentlich geht,
überhaupt
super
nicht.
Gut.
Also du meinst alles anders, genau, und die Eltern kennen sie super gut.
Und, genau. Und da kommen die und haben eine Idee, wo ich mir vielleicht sonst wie einen Zacken irgendwie abbrechen müsste, damit ich da eine Idee habe, was jetzt hier Sache ist und wie ich helfen kann. Die kommen und präsentieren mir die Idee. Super. Und ich darf durchaus sagen, ja, finde ich erstmal eine ganz gute Idee. Es wäre mir wichtig, dass wir was finden, was nicht laut ist, weil ich glaube, das bringt Unruhe rein, zum Beispiel. Ne? Also da ermutige ich unbedingt, Eltern nehmen das nicht negativ wahr. Die glauben nicht, ihr seid inkompetent, wenn ihr von eurer Expertise in Anführungsstrichen abweicht und mal was macht, was Eltern machen. Und es ist auch nicht so, dass wenn man Eltern den kleinen Finger reicht, das ist nämlich das Nächste. Gut, wenn ich da jetzt ja sage, mit was kommen sie als Nächstes? Mhm. Dass ich die Noten abschaffen soll? Was ist das Nächste, was ich machen soll? Aber ich mache eher das genau andere, oder ich mache eher genau die andere Erfahrung, dass wenn man sagt, das ist eine gute Idee, probieren wir mal aus. Mir wäre wichtig, dass es leise ist, dass was sie ihrem Kind mitgeben, damit es nicht stört, aber lassen sie uns das mal ausprobieren, dann ist das eher ein, also der große, große Teil der Eltern geht nach Hause und sagt, oh, meine Perspektive hat ihr Platz, oh, wie toll. Mhm. Und denkt nicht, so, wie kann ich jetzt noch weiter auf die Nerven gehen? Also das ist, glaube ich, nicht der Gedanke, der bei den allermeisten Eltern dann in den Kopf kommt.
Nee, weil du hast ja das Kind zu Hause sitzen und du spürst ja, das ist so ein Riesenunterschied, wenn die dann vom Kindergarten in die Schule kommen. Also bei uns war es so, die Vorschule hat unsere Kinder gar nicht vorbereitet. Also die Vorschule im Kindergarten, das ist natürlich auch wieder anderen Dingen geschuldet. Der Erziehermangel und Ausfall genau. Und hier und da. Ja. Und so, die Vorschule hat ehrlicherweise gar nichts getan. Jetzt kommen diese wilden, freien Kinder. Jetzt bist du auch zu Hause so, wir sind so, wir haben immer unseren Kindern beigebracht. Mach die Dinge intrinsisch motiviert. Nicht, weil irgendeine Belohnung dahinter steht oder irgendwie sowas, ne? Also mach das einfach, weil es aus dir heraus, weil du das verstanden hast, dass, warum du es machst und so, ne? Und dann kommst du auf einmal in diese Schule. Du als, also das ist ja auch für dich als Mutter und Papa komplett neu, weil auf einmal ist diese intrinsische Motivation, wird ja mit Händen und Füßen getreten. Ja, du kriegst dann irgendwie, wenn du 10 Minuten am Tag liest, kriegst du irgendeine Perle oder einen Stempel in so einen Lesepass. Wenn der Lesepass voll ist, kriegst du eine Perle. Die Perle wird dann aufgeschnürt und wer die längste Raupe hat, die wird dann auch noch auf, also die hängen dann schön im Klassenzimmer, ja. Dann hängen da so 30 oder 25, wie viele Kinder auch in der Klasse sind. Dann hängen da eben 25 Raupen. Jedes Kind sieht, oh, guck mal hier, der hat ja schon 10 Perlen und der hat ja nur 2 Perlen und hier und da, ne? Und ich sitze so zu Hause und denke, also erstmal sitzt mein Sohn und meine Tochter sitzen in der Schule und denken sich so, what the fuck? Ich sitze ja hier von morgens bis mittags und ich muss still sein. Ich darf dann nicht essen, dann nicht trinken. Ich darf dieses nicht, jenes nicht. Ich muss zuhören, muss liefern, muss leisten. Ich sitze zu Hause als Mutter und denke, warte mal. Jetzt habe ich doch meinem Kind aber jahrelang erklärt, dass es bitte intrinsisch motiviert handelt oder nicht erklärt, aber so haben wir es gelebt. Und jetzt ist für jeden Scheiß, kriegt er fürs Lesen eine Perle, da kriegt er fürs Nettsein in Stern. Auf dem Regenbogen sitzt er die ganze Woche, wenn er großartig ist. Wenn das aber nicht ist, jetzt will ich auch gar nicht, also ich meine, was ist großartig? Also mein Kind ist immer großartig. Ja, also ich meine, entschuldige, ich finde mein Kind immer großartig. Es hat vielleicht mal einen beschissenen Tag und ist irgendwie schlecht drauf oder ist laut oder ist unausgeschlafen oder hat schlecht geschlafen, weiß ich gar nicht.
Und jetzt stell dir vor, bei der Arbeit hast du einen Kacktag, du hast verschlafen morgens oder so wie es heute gerade ist, hier streikt gerade die Bahn, du kommst irgendwie 20 Minuten zu spät, weil die Straßen total dicht sind, du hast einfach keinen guten Tag, bist vielleicht nicht auf der Höhe deiner Leistungsfähigkeit an diesem Tag. Und dann sagt jemand, also nee.
Okay, jetzt aber mal auf die Wolke.
Na, da würde ich jetzt aber die Mutti mal anrufen. Oder in unserem Fall vielleicht den Partner anrufen. Ja, da würde ich den Partner mal anrufen und der soll mal ein ernstes Gespräch mit ihnen führen. Ne? Das geht aber so hier nicht. Diese Intoleranz für kindliches Verhalten, wenn man, nehmt das und packt es in die Erwachsenenwelt. Sobald das grotesk wird, würde ich mir gut überlegen, ob ihr auf dem richtigen Weg seid da an der Stelle. Auch dieses Strafen.
Gibt es ja bei dir nicht. Bei dir gibt es keine Bestrafung. Also bei dir gibt es sowas wie Pausenverbot.
Nein.
Gibt es nicht, ne?
Nein.
Was machst denn du?
Ja, auch da leider kein Kochrezept. Aber wenn man einen grundlegenden Ablauf darunter legen möchte, ich spreche wir sind viel in Verantwortung. Es geht viel um Verantwortung. Und zwar in einer bestimmten Fehlerkultur. Wir alle bauen Mist. Kleineren Mist, größeren Mist. Das ist so. Und kein Mensch, der hier zuhört, kein Mensch, der vor den Klassen steht, kein Mensch im Klassenzimmer, kann sagen, nee, ich bin fehlerfrei durchs Leben gegangen. Ich weiß, es gibt solche Menschen, die das von sich behaupten.
Aber die sind es ja nicht. Also, sie behaupten es ja nur.
Genau, aber das sind die Ersten, die wahrscheinlich schon über ziemlich viel drüber getrampelt sind. Wir machen Fehler und wir machen auch mal große Fehler und wir tun anderen Menschen weh. Das ist ein Teil des Zusammenlebens. Und das zu benennen, ohne dass Kinder oder auch Erwachsene befürchten müssen, okay, wenn ich das jetzt ehrlich zugebe, dann sagen wir mal, ich möchte, dass ihr ehrlich seid. Aber was haben denn Kinder von dieser Ehrlichkeit? Ich sage, ja, den habe ich geschubst. Was folgt dann? Ein Rattenschwanz an Bestrafungen, Maßnahmen und so weiter. was lernt das Kind? Was habe ich von dieser Ehrlichkeit? Ich kriege noch einen ordentlich auf den Deckel. Und es fragt aber niemand, warum habe ich eigentlich geschubst? Wie ging es mir in diesem Moment? Mhm. Wie geht es mir eigentlich überhaupt in Schule? Gibt mir jemand irgendwie eine Strategie, wie ich das nächste Mal anders machen kann, wenn ich in so einen Moment komme und richtig Frust aufbaue? Nö. Das Einzige, was ein Kind lernt, jetzt war ich hier ehrlich, jetzt habe ich ehrlich zugegeben, dass ich das war.
Jetzt wird die Mama angerufen.
Genau. Und jetzt kriege ich einen auf den Deckel, aber mehr halt auch nicht. Hm. Und dass da nicht unbedingt die Idee erwächst aus, ey, das lohnt sich ja wirklich. Oder das ist natürlich selbstverständlich, dass ich sage, ja klar, das war ich. Ja, das war ich. Blöd gelaufen. Da, wir waren bei intrinsischer Motivation. Wo soll die herkommen in so einem Moment, ne? Und also quasi im Ablauf ist es so, dass bei mir und ich auch selber, dass es immer darum geht, erstmal, ich sage mal, Popo in der Hose haben und dazu stehen. Mhm. Und wenn ein Kind, manchmal passiert das ja im ganz Kleinen schon so automatisch. Es sind so kleine Situationen, Kind kommt in Sitzkreis, trampelt dabei über den Rucksack von wem anders, Rucksack fällt um. Es sind manchmal wirklich so klitzekleine Situationen. Und ich sehe, wir müssen ein bisschen Schatzsuche betreiben, was solche Situationen angeht. Aber die gibt's im Zwischenmenschlichen zum Glück ganz oft. Und dann sage ich, dann sagt dieses Kind, Entschuldigung. Und dann nehme ich mir genau diese winzig kleine Situation, gerade so in diesen ersten Monaten, und sage, habt ihr das gerade gesehen? Boah, das finde ich aber stark. Da bist du dagegen getreten, es war ein Versehen und es war gerade total gut, dass du dich einfach sofort entschuldigt hast oder gesagt hast, ups, habe ich gar nicht gesehen, weil ne, so wusste meinetwegen Cem sofort, dass du das jetzt gerade gar nicht mit Absicht gemacht hast, sondern ne, da war völlig klar, da musstet ihr euch überhaupt nicht drüber streiten, sondern du hast gesehen, gegengetreten, ups, schnell Entschuldigung gesagt. Ich sag dir mal, das kann nicht jeder Erwachsene, das weiß ich aber, ne, dass das gar nicht so einfach ist. Und Cem wusste sofort, oh, war nur ein Versehen. Naja, gut, kann ja mal passieren, ne? Das habt ihr beide gerade mega gut gelöst. Voll gut. Und ne, solche Situationen kann man sich rausholen. Das heißt, sie wissen schon mal, okay, Frau Nichtzell ist irgendwie, wenn solche Sachen passiert, dann gibt's da kein Ausrasten, dann gibt's kein, so, jetzt pass mal auf hier, ne? Und es gibt keine, ich zwinge dich zu irgendwelchen Entschuldigungen und solchen Dingen. Das sind so die kleinen Momente. Aber auch in größeren Momenten mache ich das so. Also wenn ein Kind irgendwie schafft, zu sagen, ja, das war ich, sage ich, boah, ey, danke. Danke, dass du das jetzt einfach auch so zugeben kannst. Ich weiß, das ist nicht einfach, das muss man sich trauen. Habe ich mich als Kind nicht immer getraut zu sagen, dass ich das war. Da gehört Mut dazu. Richtig stark.
Jetzt ist es ja aber so, guck mal, wir haben ja die Grundschulen, die halt einfach da sind.
Ja.
Jetzt wohnst du irgendwo, jetzt hast du halt nur eine begrenzte Auswahl an Grundschulen. Und ich bin mir sicher, dass ich eigentlich alle Eltern so Lehrkräfte wünschen, wie du jetzt eine bist, die so sehr auf Augenhöhe ist und die auch nach dem Kind guckt und die einfach beim Kind ist und es begleitet und nicht irgendwo hindrückt. Haben wir ja jetzt aber nicht. Und jetzt geht's mir vor allem darum, was können wir Eltern denn tun? Das sprengt diesen Podcast so komplett, weil es ist ein Riesenthema. Eigentlich müsste ich da wirklich nochmal zu dir kommen. Weil ich glaube einfach, bei vielen steht ja jetzt die Einschulung auch an und viele gucken sich jetzt gerade Schulen an und viele fragen sich, ist diese Schule richtig für mein Kind? Eigentlich wünschen wir uns ja so ein bisschen mehr Freiraum, wo die Kinder wild noch sein dürfen, wo sie einfach auch, was die Entwicklungspsychologie ja einfach schon längst weiß und auch sagt, die können nicht still sitzen, das ist nicht deren in deren Natur jetzt gerade, die haben da jetzt gerade einen Hormoneinschuss oder was auch immer. Was können denn Eltern tun? Weil die hören ja jetzt zu, die wollen ja wissen, okay, mein Kind wird eingeschult, was kann ich tun? Soll ich mal mich umgucken? Jetzt sitzt du vor mir und jetzt bist du einfach meine Expertin. Ich möchte jetzt eine Antwort von dir.
Die kriegst du sofort. Ein Punkt noch zu dem, was ich eben gesagt habe, weil sonst die Kette nicht funktioniert. Wenn in dieser Fehlergeschichte, Kinder müssen dann in die Verantwortung gehen. Das ist mir riesig wichtig, wenn das jetzt so stehen bleibt. Und ich komme gleich dazu, wie Eltern da auch
unterstützen. Achso, Entschuldigung, du meinst jetzt, wenn sie ihre Fehler zugeben und sich entschuldigen?
Genau, also entschuldigen, da bin ich nicht so ein Fan von, dass sie das so müssen, aber Wiedergutmachung leisten. Der Part fehlt nämlich. Wenn der jetzt nicht dabei ist, dann denken sie, ja, Frau Nichtzell sagt dann immer nur so, voll mutig, dass du dich getraut hast, dir deinen Fehler zuzugeben und fertig ist die Sache.
Geht zu früh unterbrochen, Entschuldigung.
Das ist an der Stelle sonst, ich quassel ja auch immer viel, von daher finde ich, unterbrechen werden gar nicht schlimm, aber der Punkt ist ganz, ganz wichtig. Kinder müssen dann in die Verantwortung, weil wenn der Punkt jetzt fehlt, dann fehlt der entscheidende Punkt, deswegen muss ich den hinterher schieben. Dann geht es darum, okay, super mutig, dass du es zugegeben hast, aber dieses Kind hat ja einem anderen Kind wehgetan, was weggenommen, was kaputt gemacht oder eine Lehrkraft oder. Also es hat ja einen gewissen Schaden angerichtet. Das machen wir, wenn wir Fehlverhalten gegenüber anderen Personen zeigen oder wenn wir anderen Personen wehtun. Und dann fehlt noch der Punkt, dass ich immer Kinder auch mit in die Verantwortung nehme. Hey, das war vielleicht keine Absicht und ich sehe auch, wie es dazu gekommen ist. Und wir gucken mal, wie wir das zukünftig vermeiden können, wie wir auch dir entgegenkommen können, dass der Rahmen hier für dich besser passt, dass du eben gar nicht erst so wütend werden musst. Ne? Also einmal, ich gehe in die Verantwortung, das ist meine. Und das Kind ermutige ich aber auch dazu, in die Verantwortung zu gehen und sagen, okay, auch wenn das bestimmt nicht deine Absicht war, aber dem Kind geht's jetzt gerade nicht gut. Was machst du denn jetzt? Was kannst du denn jetzt tun? Und dann haben wir ein gewisses Repertoire, das kann sein. Manchmal ist es wirklich nur, dass das andere Kind auch sagt, hey, ich möchte, dass du dich wirklich ehrlich entschuldigst. Und dann lasse ich es auch immer frei, sich dann zu entschuldigen, wenn man bereit ist. Dieses jetzt geh hin und mach.
Also nicht so dieses, was sagt man da?
Genau, sondern das andere Kind sagt, ich möchte, dass du das ehrlich, das sind, die sagen das dann auch so, ich möchte eine Entschuldigung, aber die muss ehrlich sein. Mhm. Dann kann man kurz fragen, schaffst du das jetzt schon? Ist das, und dann, wenn das Kind sagt, Kopf schüttelt, dann warten wir auch kurz. Und meist ist so, im Laufe der Zeit kommt das, im Laufe des Tages. Oder es ist ein, ich möchte, dass du sagst, dass du versuchst, das nicht nochmal zu machen. Das reicht mir erstmal, weil ich habe jetzt keinen Bock, dass ich immer Angst haben muss, dass das nochmal passiert. Das können Kinder so krass verbalisieren. Auch, und zwar wirklich auch sprachlich unabhängig. Das können die klar machen. Und also da haben wir so ganz viele Dinge. Oder wenn ich was kaputt gemacht habe, ja, ich möchte, dass du es reparierst. Oder hey, du hast meinen Stift kaputt gemacht, du hast den durchgebrochen. Ich möchte neuen Stift haben. Mhm. Und das ist dann so eine logische Konsequenz. Was ich kaputt mache, ersetze ich natürlich. Ich habe das Eigentum von jemandem kaputt gemacht. Und dann ist die Sache aber auch geregelt. Und ich mache dem Kind immer klar, ich denke jetzt nicht schlechter von dir. Du hast morgen genau die gleiche Chance bei mir wie heute. Und dieses Geflecht, das funktioniert. Es war mir jetzt wahnsinnig wichtig, hinterher zu schieben, weil sonst der wichtigste Part gefehlt hätte.
Und da habe ich direkt mal dazwischen gegrätscht.
Ach, alles gut. Aber letztendlich ist es eine ganz gute Brücke. Was können Eltern tun? Ich werde ganz oft gefragt, ja, was ist die richtige Schule für mein Kind? Und habe ich gesagt, oder ich sage jedes Mal, guckt euch, wenn ihr überhaupt die Auswahl habt, das ist ja auch ländlich sehr unterschiedlich.
Genau.
Und regional sehr unterschiedlich. Wenn ihr die überhaupt habt, guckt euch die Schulen an und habt echt ein bisschen Vertrauen in euer Bauchgefühl. Eltern gehen nämlich, also haben da wirklich ein großes Skrupel, so auf ihr Bauchgefühl zu hören. Aber wenn ihr das Gefühl habt, ey, hier irgendwie fühlt sich's ganz gut an, hier sehe ich mein Kind, dann dürft ihr da schon mal ein Stück weit drauf vertrauen. Und wir können nicht, keiner von uns hat diese Kugel da liegen, mit der man in die Zukunft gucken kann, wie schön wäre. Na, vielleicht wäre es auch nicht so schön, aber haben wir halt einfach nicht. Wir können ein bisschen auf unser Bauchgefühl hören, wir können so ein bisschen abklopfen, okay, wie sieht hier so dieser Schulalltag aus, wie wird mit bestimmten Dingen umgegangen. Und man kennt sein Kind, wir waren dabei, ja, sehr, sehr gut. Und hat schon eine Idee, also so dieses ganz freie, oh, das sehe ich bei meinem Kind nicht. Mein Kind braucht Fahrwasser. Und es gibt auch Kinder, und das habe ich regelmäßig, dass Kinder, ich bin ja an einer staatlichen Schule, dass Kinder aus den Reformschulen, also Montessori, Waldorf, zu uns zurückkommen, gerade die Neurodivergenten, weil die mit diesem doch etwas offeneren Rahmen gerade nicht so gut zurechtkamen. Mhm. Das ist, man kann nicht sagen, weil ich das oft gefragt werde, da gerade die, die so sehr aus dem Rahmen fallen, sind die nicht besser aufgehoben an diesen anderen Schulen? Und das kann man auch nicht pauschal sagen. Also meine Kinder wären da nicht gut aufgehoben gewesen. Wir haben uns die auch angeguckt. Aber da hatte ich auch ein ganz klares Gefühl zu, nee, ich glaube, das geht hier schief. Mhm. Und letztendlich, ja, Konzepte sind, gute Konzepte schaffen natürlich wenigstens eine gewisse Basis, auf jeden Fall an so Schulen. Aber, und das ist so das abgenudelte, abgedroschene Ding, aber es ist echt so, es steht und fällt mit den Menschen, die diese Konzepte ausfüllen und leben. Es sind die Lehrkräfte. Und darum rate ich allen Eltern, was das Schulische angeht, sprecht, nehmt euch die Zeit an diesen Tagen und sprecht mit den Lehrkräften. Was sagen die so? Wie sprechen die? Wie ist ihr Blick? Eins meiner Kinder ist schon an der weiterführenden Schule und das ist hier in meiner Stadt so geregelt, dass man sich da bewerben muss. Mhm. Also nicht, was die Schule, also nicht, was die Schulart angeht, sondern wirklich die konkreten Schulen. Also wenn man sagt, okay, Realschule soll es werden, dann muss man sich da anmelden und hoffentlich genommen werden. Man muss 5 Wünsche angeben, aber dass man den Erstwunsch bekommt, ist gar nicht sicher. Also total blöde. Aber gut, dann haben wir uns alle Schulen so angeguckt, Tag der offenen Tür und so weiter. Und ich habe dort, wo ich konnte, mit Lehrkräften so ein bisschen gesprochen. Und an der Schule, an die mein Kind letztendlich auch gegangen ist, sagte die eine Lehrkraft, das, wo wir hier gerade so stehen, das ist dann auch der Klassenraum der künftigen fünften Klassen. Wir finden das ganz gut, weil das ist nah am Schulhof dran, dann können die mal kurz zwischendurch raus. Ne? Die sind ja noch gerade mal Schüler, GrundschülerInnen gewesen und ich dachte, alles
okay,
klar.
Okay, Ding-Dong, wir kommen.
Genau das. Und das sind manchmal diese kleinen Sätze. Ja, wir haben uns auch das Konzeptuelle angeguckt, das war auch gut für uns, aber selbst wenn ich da gedacht hätte, ja, sieht jetzt auf dem Papier so naja aus. Ich wäre trotzdem, also ich hätte trotzdem das favorisiert, mein Kind zum Glück auch, wegen dieses einen Satzes. Mhm. Ne? Und das kommt mit den Personen ins Gespräch, die das Ganze dort gestalten und gebt nicht allzu viel auf Spielplatzfunk. Ich finde es schon mal ganz wertvoll, auch eine Idee von anderen Eltern zu bekommen, die da waren. Aber ihr könnt über ein und dieselbe Lehrkraft so unterschiedliche Einschätzungen bekommen. Das ist oft gar nicht so eine gute Anleitung in diese Richtung. Da hört ihr, ja, das ist aber die Hausaufgaben-Queen. Die nächste sagt, nee, das war bei uns überhaupt gar kein Thema. Ich weiß gar nicht, wie man da zu der Aussage kommt. Also wirklich bleibt bei euch, guckt euch das an, guckt, wie es eurem Kind, wenn es sich da umschaut, geht. Kommt vielleicht in Kontakt mit Lehrkräften dort, so weit, wie das eben geht. Ist ja nicht überall so offen, dass man da auch wirklich gut ins Gespräch kommen kann. Aber das würde ich immer raten. Und am Anfang, wenn ihr keine Wahl habt, was ja fast eher die Norm ist, dass man gar nicht so doll auswählen kann, sondern eben auf die Grundschule muss, die da in der Nähe ist, investiert in diese Lehrkraftbeziehung. Ich weiß, das klingt so banal und es ist das, wo man denkt so, oh Gott. Mhm. aber das, wenn das klappt, dann ist das alles andere ist auch nicht optimal und es setzen sich ja viele Leute dafür ein, dass eben nicht mehr 20.000 unangekündigte Tests geschrieben werden, dass es diese blöden Noten nicht mehr gibt. Da gibt's ja AktivistInnen, die sich dafür einsetzen. Aber das ist an vielen Schulen ja einfach nochmal der Status quo. Mhm. Aber was es für einen Unterschied macht, wenn eine Lehrkraft, weil sie zum Beispiel von den Eltern auch gut unterstützt wird, in einer guten Zusammenarbeit ist, wenn die da möglichst entspannt in so eine Klasse reingeht und weiß, ey, ich habe hier die Eltern hinter mir stehen. Und ne, die haben Vertrauen in mich und ich kann hier mit einem gewissen Standing reingehen. Das macht schon auf jeden Fall was aus. Und da investiert da rein, auch für euch, zu wissen, da ist eine Lehrkraft und die hat mein Kind halbwegs im Blick oder die nimmt an, was ich ihr sage, weil ich mich auch um diese Beziehung bemüht habe. Dann ist das schon ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann, ich habe ja am Anfang gesagt, eine schöne Schlaufe jetzt, wie weit komme ich? Das könnt ihr euch auch als Eltern fragen. Es gibt manchmal Lehrkräfte, da findet man so den kleinsten gemeinsamen Nenner, wenn es gut läuft und sagt, ja, naja, gut, irgendwie begegnen wir uns halbwegs vernünftig, respektvoll und freundlich, aber mehr als das wird's auch nicht. Da ist keine Bereitschaft, sich auf mein Kind einzulassen. Da ist keine Bereitschaft für unsere Impulse. Die ist sehr, sehr in so einem konservativen Rahmen, die Lehrkraft. Dann könnt ihr das nicht ändern. Das ist einfach so. Wir ändern anderen nicht. Dann habt ihr ja euer Kind trotzdem in eurer Verbindung und ich weiß, wie viele, dass es sich oft nicht so anfühlt, als ob man überhaupt noch einen Einfluss hat auf das eigene Kind, wenn das in Schule kommt, ne? Aber unterschätzt euch als sicheren Hafen nicht. Wir können nicht verhindern, dass mal die 4 im Rucksack landet oder die 5, vielleicht auch mal eine 6 im Rucksack landet. Aber es macht einen riesigen Unterschied, wohin dieses Kind mit der 5 im Rucksack nach Hause kommt. Und ob da jemand die Tür aufmacht und sagt, ey, Mann, ah, da bist du ja, verstehe ich. Mensch, hätte ich dir auch anders gewünscht, ne? Wir haben uns ja wirklich angestrengt. Passiert. Und dann ist es, darf dieses Gefühl sein und dann ist es aber auch da keine Strahlen, ne? Dann kommt da nicht, ja, dann gehst du aber die nächsten 3 Wochen nicht zum Fußballtraining. Das ist ja wohl mal klar, ne? Jetzt wird hier gelernt. Sondern ein, ja, doof gelaufen, ich hätte es dir auch anders gewünscht. Ja, verstehe, dass du enttäuscht bist. Mensch, komm, wir trinken Kakao, was auch immer. Hm. Und ich bin ja auch so viel in Kontakt mit Erwachsenen, die zum Beispiel jetzt spät diagnostiziert sind mit ADHS, die wirklich nicht leicht durch ihre Schulzeit gegangen sind. Mhm. Und wie krass unterschiedlich es ist für diese Entwicklungswege, wenn zu Hause aber ein Elternhaus war, das aufgefangen hat, wo man sein durfte, wo nicht eben das Fußballtraining gestrichen wurde, wenn man mit einer 5 nach Hause kam. Das ist so, so, so entscheidend. Und wir können an der Stelle ganz, ganz viel auffangen. Es ist unfair, dass wir es machen müssen. Es wäre natürlich viel schöner, wenn es diese Aufgabe nicht gäbe, weil das Schulsystem so schön ist. Aber wie du sagst, so ist die Realität ganz oft nicht. Und dann ist es so wertvoll, so weit, wie es irgendwie geht, den Druck rauszunehmen. Und dann auch so Sachen wie, weißt du was, wir haben jetzt hier irgendwie eine Stunde an diesen Hausaufgaben gesessen. Ich breche das jetzt hier ab. Ja. Also auch diese Verantwortung zu übernehmen. Das ist, nee, ich möchte nicht, dass wir uns hier so streiten. Das ist ja schon anstrengend genug in der Schule gewesen. Jetzt will ich nicht, dass wir hier uns auch noch streiten. Hier sollst du ja auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Das kann ich so verbalisieren. Wir machen jetzt hier einen Stopp. Und ich schreibe Frau, Herr, so und so, dass wir hier wirklich dran gesessen haben. Sag ihm Bescheid, dass es jetzt aber wirklich nicht mehr ging und dass einfach komplett die Luft raus war und bitte ihn um Verständnis dafür. Und ne, dann übernehmen wir die Verantwortung. Das Kind muss das nicht tragen und sich da durchkämpfen, weil es sonst irgendwie Mama und Papa auch noch enttäuscht irgendwie. Sondern wir sagen so, stopp. Ne? Und solche Sachen, die haben einen riesen Einfluss. Klar wäre es anders schöner. Aber in diesem System ist das, was wir machen, wie wir unterstützen und wie wir bei unserem Kind bleiben und sagen, hey, du bist mir hier das Wichtigste und ich kann dich vor manchen Sachen nicht beschützen. Manches ist einfach auch einfach unfair und doof.
Ich finde diesen Spagat schwierig, auf der einen Seite zu sagen, du, Noten sind mir jetzt erstmal egal, weil ich sehe dich. Aber sie sind ja irgendwie doch nicht egal, weil, weißt du, am Ende stehen sie ja im Zeugnis und am Ende entscheidet dieses Zeugnis darüber, kannst du auf die Schule gehen, auf die dein bester Kumpel geht? Oder reichen die Noten nicht und du musst eben dann doch auf eine andere Schule gehen und dann hast du, ne, dann stehst du da und bist nicht bei deinem besten Freund, bei deiner besten Freundin. Und den Spagat finde ich super schwierig.
Du hast ihn aber eigentlich richtig aufgemacht und auch gezeigt, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Ich kann sehr wohl als Mama sagen, weißt du was? Du bist für mich das exakt gleiche Kind, ob du hier mit einer 1 nach Hause kommst oder mit einer 5. Ich liebe dich genauso, ich nehme dich genauso an. Ich weiß, was du alles kannst und das wird daran niemals irgendetwas ändern. Und das kann da stehen und das ist wahr und das ist unantastbar. Und ich kann gleichzeitig sagen, pass auf, unser System ist aber so und so. Also kannst ja dein Kind fragen, was nimmst du dir vor, wo möchtest du hin? Meist haben Kinder so eine Idee, meist ist die so ein bisschen freundschaftsgetrieben.
Genau.
Okay, gleichzeitig ist es so, also das ist jetzt mal klar, ne? Du musst niemals Angst haben, mit irgendwas hier nach Hause zu kommen. Und wenn du dazwischendurch einen Umweg nimmst und das doch erstmal eine andere Schule wird, dann kriegen wir das auch hin. Ne? Wir schaffen das zusammen und es gibt verschiedene Wege, irgendwo hinzukommen. Aber dass ich dich lieb habe, und dass du hier nie was zu befürchten hast, das gilt immer, unumstößlich. Du möchtest gerne auf die und die Schule, dann pass mal auf. Es ist einfach bei uns so, es gibt bestimmte Regeln, die gelten, wenn man dahin möchte. Und die sehen so und so aus, wenn du das erreichen möchtest. Und da sind wir fast schon im Bereich intrinsischer Motivation, zwar innerhalb dieses Systems und eine, die irgendwie, ja, ne, auch das würden wir uns irgendwie alles cooler wünschen und schöner wünschen und kindgerechter wünschen. Aber da kann man sagen, okay, wenn es dein Ziel ist, dahin zu kommen, dann sage ich dir hier mal ganz transparent, was dafür notwendig ist. Wir unterstützen dich dabei, dahin zu kommen. Für uns ändert sich aber nichts mit dir, wenn das nicht klappt, zum Beispiel. Ne? Aber ich finde, ich kann sehr wohl das eine aufmachen und beim anderen ganz transparent sagen, wenn du das machen möchtest und dahin möchtest, dann ist es einfach momentan so, da muss man das und das und das und das erreichen. Trauen wir dir zu, wir können auch alles machen, damit das passt. Man kann das auch reinbringen in bestimmten Situationen. Mein Kind sagt, ich weiß gar nicht, warum und wie. Und dann kann man durchaus reinbringen und sagen, naja, ich verstehe das, ich fände es auch irgendwie anders schöner. Ne? Ich bin auch kein Riesenfan davon, wie das hier so funktioniert. Und weißt du was, diese Hausaufgaben, die nerven mich ganz genauso wie dich.
Aber da frage ich mich auch immer, ist das, also so sind wir zu Hause, ne? Ist es schon so? Also wir haben zum Beispiel diese Leseperlen abgeschafft.
Ja.
Ne, weil mein Sohn, der liest, der schon immer, der hat gerne Bücher angeguckt, der liest, der liest von sich aus, total, bin ich komplett happy mit. Und ich habe dann irgendwann zu seiner Lehrerin gesagt, wundern Sie sich nicht, warum einfach keine Lesepässe mehr kommen. Er macht das sowieso jeden Tag. Und ihm sind auch ehrlicherweise diese Perlen vollkommen wurscht. Ihm ist es auch wurscht, ob seine Raupe die kleinste, die größte oder einfach gar keine Perle mehr kriegt. Er liest. Wir machen aber dieses Perlending einfach nicht mehr mit.
Ja.
Da weiß ich dann manchmal nicht, ob ich ihn so auf eine Spur bringe. Weißt du, dass ich auch sage, oh ja, Carlo, ey, das sind so viele Hausaufgaben. Ich weiß auch nicht, warum es immer so viel sein müssen. Oder ich sage dann auch manchmal, Carlo, es sind halt Regeln. Ja, Feiere ich sie? Nein. Müssen wir sie einhalten? Ja, wir müssen das Game so ein bisschen mitspielen. Aber ich weiß manchmal nicht, was zu viel ist und was zu wenig. So, ich will der Lehrerin oder dem Lehrer ja jetzt auch nicht komplett reinschießen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich das tue, aber es ist schon oft, dass ich sage, Carlo, ich weiß auch nicht, warum das so ist, ganz ehrlich. Nur, und ich habe auch zu ihm gesagt, und wenn du irgendwann einfach mal auf der Wolke stehst und der nächste Schritt ist, mich anzurufen, okay, let's go, dann soll sie eben anrufen, soll er anrufen, dann rede ich mit ihr. Und dann gucken wir, wo das Problem liegt. Es ist super schwer für mich, meine phasenweise Abneigung, ich sag das jetzt so, nicht der Lehrerin gegenüber, die mag ich. Ja. Ich mag auch den Lehrer von meiner Tochter. Aber meine, System, genau, ja, meine Abneigung dem System gegenüber, nicht so meinem Kind so überzustülpen.
Ne, das würde, glaube ich, passieren, wenn dein Kind da sitzt und sagt, oh, Hausaufgaben, liebe ich, finde ich total toll. Und du sagst, na, findest du die wirklich so toll? Sind die nicht auch ein kleines bisschen blöd, ein bisschen blöd? Das finde ich überstülpen. Mhm. Aber wenn ein Kind da sitzt und sagt, ich finde das hier alles kacke und ich weiß nicht, warum ich nachmittags zu Hause auch noch Hausaufgaben machen soll, dann hat dieses Kind einen Punkt. Und ne, also ich meine, einen tatsächlich wissenschaftlich belegten Punkt, auch wenn das natürlich nicht sein Antrieb ist. Aber dann finde ich total okay, solidarisch an der Seite zu stehen und sagen, ja, ich weiß es auch nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe das als Kind doof gefunden, Hausaufgaben zu machen. Ich fand das da auch schon blöd. Ich finde es auch blöd, dass wir es hier machen müssen. Je nach Charakter des Kindes kenne ich auch Eltern, die, wo das Kind sagt, ich mache das hier nicht. Und ja, dann soll die Lehrkraft kommen. Das halte ich aus. Ich kann mit der da sprechen. Oder ich halte das aus, wenn ich das falsch gemacht habe oder zu wenig oder nicht richtig. Und die Eltern brauchen dann so ein bisschen Mut, das auch mitzugehen. Aber es gibt Charaktere, die wuppen das wirklich richtig alleine. Andere brauchen so ein bisschen die Solidarität der Eltern und auch die Unterstützung an der Stelle. Zum Beispiel in Form von, wir brechen das jetzt hier ab, du hast dich super angestrengt, es ist jetzt bei uns beiden komplett die Luft raus, ich habe keine Lust, dass wir uns hier jetzt auch noch so streiten, ich schreibe der Lehrkraft. Also da kann man das auch übernehmen, diesen Part. Überstülpen, das ist was anderes. Überstülpen oder eine Meinung aufdrücken, sagen wir mal, du hättest jetzt Vorbehalte gegen die Lehrkraft. Was oft passiert, sind so kleine Kommentare. Wo hat denn dich Frau Meier hingesetzt? Da hat die dich hingesetzt. Aha. Weiß die gar nicht, dass du neben dem Kind aber gar nicht so gut arbeiten kannst? Das ist in der Richtung Schubsen. Ne? Mhm. Wenn das Kind nicht von sich aus irgendwie schon zeigt, wo stehe ich gerade, wie finde ich das alles, was ist mein Problem, wie ist meine Gefühlslage, wie ist meine Meinung. Kinder haben eine Meinung zu dem System und die ist oft gar nicht so weit weg von dem, wo es eigentlich hingehen sollte. Ne? Die haben einen guten Blick da drauf, die können das ganz gut einschätzen. Wenn ein Kind das aber gar nicht präsentiert und ich immer in die Richtung so Kommentare, und das passiert uns, hat ihr euch schon wieder so viel Hausaufgaben aufgegeben? Wann sollst denn du das schaffen? Wenn das Kind das nicht von sich aus geäußert hätte, dann ist es vielleicht, dann fängt es an, so Richtungen zu kriegen, weil ich meinen Frust ablade. Wenn aber ein Kind da sitzt und sagt, boah, wir haben heute so viel auf, ich habe gar keine Ahnung, wann ich das schaffen soll, du sagst, das ist echt eine ganz schöne Menge, dann kann man das Verständnis für die Lehrkraft ein bisschen aufmachen. Na, vielleicht hatten die heute nicht so Zeit, sich abzusprechen. Ne? Die haben ja auch, die müssen ja Pausenaufsichten machen und die haben gar nicht oft so Zeit, miteinander zu sprechen. Und vielleicht haben sie gar nicht gesehen, wie viel die anderen aufgegeben haben. Oder die Lehrkraft kann sich manchmal gar nicht vorstellen, wie lange das zu Hause dauert. Ne? Kinder arbeiten ja sehr unterschiedlich. Und wir haben vielleicht so ein Kind im Kopf und denken, ja, wenn das da so die Unterstützung hat und so, dann macht es das so und so schnell. Aber manchmal vergessen Lehrkräfte ein bisschen, dass das ja auch unterschiedlich ist. Das können wir sehr ehrlich sagen, ohne dass wir sagen, ja, du hast eine ganz doofe Lehrkraft, sondern wirklich sagen, oh, vielleicht haben sie es vergessen, vielleicht haben sie das gar nicht so im Blick gehabt, vielleicht kann sie sich gar nicht vorstellen, wie lange das manchmal so dauert. Vielleicht bespreche ich das nochmal in der nächsten, wenn wir uns das nächste Mal sehen, in Ruhe mit ihr. Ne? Oder im neurodivergenten Fall kann man mit Kindern sagen, du, die Lehrkraft, die weiß vielleicht noch gar nicht so viel über ADHS. Es gibt einfach Menschen, die wissen darüber noch nicht so viel. Und die meinen das oft gar nicht so doof oder so böse, sondern die wissen noch nicht so viel. Also ich versuche schon, die Beziehung zum Beispiel zwischen Kind und Lehrkraft, denn das Kind muss mit der Lehrkraft umgehen. 2, 3, 4 Jahre teilweise, nicht ich. Und gerade da, wo Eltern so sehr, sehr forsch werden, würde ich immer kurz das auch sensibel mit reingeben. Bitte dran denken, euer Kind muss mit dieser Lehrkraft zurechtkommen. Wenn euer Kind ein Riesenthema mit der Lehrkraft hat, wirklich, wirklich das auch äußert, dann braucht es euch unbedingt als Fürsprecherin oder als Fürsprecher an der Seite. Wenn das Kind aber so ein, ja, ist soweit okay oder passt hat, dann würde ich schon immer so als Default haben, sage ich mal, diese Beziehung auch zu schützen. Das gilt auch für Lehrkräfte, die schießen bitte auch nicht gegen Eltern. Was hat denn die Mama da wieder in die Brotdose reingepackt? Mhm. Ne? So der Klassiker. Oh, hat Mama das nicht mitgegeben? Hat Papa das nicht eingepackt? Naja, da müssen wir auch mal gucken. Mhm. Also auch da, das gilt in beide Richtungen, ne, dass wir diese Beziehung auch ein bisschen respektieren und schützen und wirklich gucken, wie weit wir da gehen. Aber ich kann dir jetzt mal mitgeben, die Eltern, die so wie du das überhaupt im Blick haben und sich fragen, oh, bin ich da in einer guten Balance? Schubse ich zu sehr? Gehe ich da eher mit? Unterstütze ich gut? Das sind die Eltern, da kann ich in der Regel einen Haken hintermachen, da passiert das. Mhm. Wer sich fragt und reflektiert, na, passt es so, ist in der Regel auf einem guten Weg. Hm. Das ist so ganz, ganz, ganz klar meine Erfahrung. Und das, was ich bei dir jetzt noch so ein bisschen rausgehört habe, das ist auch eine, also korrigier mich, aber was ich so ein bisschen raushöre, ist einerseits dieses, ja, mir ist das doch, ich habe mein Kind genauso lieb, ob es eine 5 oder eine 1 nach Hause bringt, aber ich habe da Stress. Ja. Was passiert mit dem Lebensweg
meines Kindes? Ja klar, stresst mich das, das überträgt sich komplett, weil ich sehe ja das große Ganze, ja. Mein Sohn ja nicht oder meine Tochter, ne? Die sehen jetzt einfach, okay, die Deutscharbeit ist jetzt einfach mal kacke gelaufen oder die Mathearbeit, uiuiui, oh Mensch. Genau. Aber ich denke ja, ich weiß, du kannst es grundsätzlich.
Können die überhaupt einen Schulabschluss machen, wenn das so weitergeht? Also, welcher Beruf wird? Ja, da geht ja ganz oft das ganze Ding auf.
Ja, ne? Ich behalte halt das große Ganze im Blick, weil ich ja weiß, oh Mann, da ist ja irgendwann dieses Zeugnis. Und ich weiß ja, du kannst es. Du hast halt jetzt geträumt oder keine Ahnung, das war zu wenig Zeit jetzt, weil wir haben irgendwie jetzt die letzten paar Tage eben nicht nochmal zusätzlich zu den Hausaufgaben geübt. Klar habe ich das große Ganze im Blick, weil ich weiß, ja, es ist ja irgendwann. Ich frage mich jetzt nicht, ob er irgendwann eine Ausbildung macht oder sowas, das weiß ich einfach. Aber ich weiß, dass er am Ende mit einer Beurteilung leben muss. Mhm. Er muss am Ende mit einem Zeugnis, steht er da und wird einfach eingeteilt von irgendjemandem. Da ist dann jemand, der sagt, nee, Carlo, nee, Elise, du hast jetzt dieses Zeugnis, das ist fürs Gymnasium. Du hast dieses Zeugnis, das ist für die Realschule. Und das war, kann er doch noch gar nicht wissen, jetzt gerade in der Phase seiner Schule. Aber ne, das.
Aber dann bringe ich immer mit, es wird auch nichts ändern, wenn du jetzt, also es wird eher Druck aufbauen, wenn man immer schon auch in Klasse 1 sitzt. Ja, aber da, oh Gott, was soll mit dem Gymnasium werden? Kinder, also wenn die schaffen, im Blick zu haben, was morgen passiert, dann ist es schon ganz schön viel Weitblick. Mhm. Kinder, für die ist das super abstrakt, dass da in 3 Jahren vielleicht mal eine Schulwahl kommt. Die haben so ein bisschen dieses, ja, und dann gehe ich mit meinem besten Freund dahin. Mhm. Aber das ist ja mehr dieses, oh, mein bester Freund und ich, cool, irgendwie unser Weg. Aber da, die haben ja nicht wirklich in der Tiefe diesen Blick für Gymnasium. Was bedeutet eigentlich Gymnasium? Was ist das eigentlich für eine Schulwahl? Vielleicht ein paar weniger, aber im Großen und Ganzen leben Kinder ja, das ist ja das, was ich so bewundernswert schön finde an Kindern, sehr, sehr im Hier und Jetzt.
Ja, das ist mega, aber irgendwie müssen sie es ja trotzdem wissen, oder?
Ja, da wäre ich, da wo ein Kind sagt, ich möchte dahin, finde ich voll okay, ganz transparent aufzumachen, okay, wenn du dahin möchtest, dann das und das und das gilt da einfach. Das haben wir unserem Kind, neurodivergentes Kind, die ganzen Leistungssachen fächertechnisch sahen sehr gut aus. Hier wird ja auch das Arbeits- und Sozialverhalten benotet und ja, klassisch neurodivergent gab es da so ein paar Schwierigkeiten. Jetzt habe ich ja schon gesagt, dass hier in der Stadt muss man sich bewerben und da ist natürlich so Auffälligkeiten im Arbeits- und Sozialverhalten nicht das, wo man als Elternteil mit einem guten Gewissen in diese ganzen Bewerbungen geht, weil man denkt so, ja, wenn man das jetzt nur so liest, was stellt man sich da für ein Kind vor? Mhm. Problemkind? Und dann haben wir halt auch gesagt, pass auf, wir wissen, ne, wie das für dich ist, wir wissen, warum du die Dinge machst, uns ist am Ende Schnurzpiepwurst, was da steht. Aber wenn du auf diese Schule möchtest, und das hat irgendwann rückte das ja näher und das Kind hat sich das so vorgenommen, gesagt, okay, dann ist das und das und das wichtig. Und dazu muss man ein bisschen, auch wenn man das System nicht immer gut findet, ein bisschen mitspielen. Und dann gibt es aber ein, na gut, dann probiere ich das jetzt mal auf die und die Weise. Wir haben so ein bisschen auch natürlich geguckt, wie kann er bestimmte Sachen erreichen. Dann mache ich das jetzt, weil ich ja weiß, wofür. Nämlich, weil ich dahin möchte. Ich finde es da toll, da hat es mir gefallen, da geht mein bester Kumpel hin, wie auch immer. Und dann ist es okay. Aber quasi, das die ganze Zeit so als Erzählung mitlaufen zu haben, da würde ich wirklich, wirklich gucken. Und was mich da super beruhigt, du hast irgendwie eben gerade gesagt, ja, ob der da eine Ausbildung macht oder nicht, das weiß ich einfach. Und genau so kann man eigentlich auch mit diesen ganzen anderen Sachen umgehen. Ich bin ja nur schon eine Weile Lehrkraft. Ich habe weil ich immer eine sehr gute Verbindung mit den Eltern habe, kriege ich sehr viel auch von den Familien. Ich krieg Abi-Fotos oder Abschlussfotos auch, und das ist ja nicht nur Abi, Abschlussfotos. Ne? Mhm. So alt sind meine Klassen mittlerweile teilweise.
Wie schön aber auch, oder?
Ja, total. Und das gibt mir so eine Sicherheit, weil die irgendwie ihre Wege machen. Und ich weiß noch, dann gab es ganz, ganz große Entscheidungsfragen. Ey, oh, Gymnasium weiß ich jetzt nicht. Ist ja immer das große Ding, Gymnasium. Und hat die Mama gesagt, na, ich glaube, vielleicht lieber Realschule. Ich möchte, dass dieses Kind nicht so struggelt. Ich möchte, dass der das mit, ne? Also Gymnasium hätte, glaube ich, auch funktioniert. Aber wir waren beide so, nee, ich glaube, so fürs Selbstbild ist der andere Weg besser. Mhm. Und das Kind ist auch fast alleine hingegangen, weil viele andere was anderes angewählt haben. Und es ist letztendlich genau so gekommen, wissen wir nicht immer vorher, aber da war es dann so, dass dieses Kind super gute Erfolgserlebnisse dort hatte, das ihm unglaublich gut getan hat, ganz viel Druck rausgenommen hat. Und letztendlich war es dann so, dass nach der Realschule war die Überlegung, ob Abi, aber es wollte er dann gar nicht, er wollte Fachabi machen, hat auch ein Fachabi in eine bestimmte Richtung gemacht und das gut abgeschlossen. Ne? Also wir haben zwar diese, offiziell haben wir sowieso eine gewisse Durchlässigkeit, in der Realität sieht die leider nicht ganz so durchlässig aus, gerade für Kinder aus nicht so privilegierten Situationen. Die Kinder, die in privilegierten Situationen sind, können diese Durchlässigkeit des Systems oder diese verschiedenen Wege, die wir haben im System, gut nutzen. Die anderen leider nicht, muss man schon mit dazu erwähnen, aber wir haben Möglichkeiten. Und sowohl mein Mann als auch ich haben einige Umwege genommen, das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Ich sehe, wie all diese Kinder, die ich begleitet habe, oder der ganz, 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 ganz große Teil dieser Kinder auf unterschiedlichsten Wegen in Richtungen geht, die passen. Und ich denke, ja, Mensch, jetzt, wenn ich so sehe, welche Berufe die ergreifen, wie gesagt, so alt sind die schon, dann denke ich mir, oh ja, Mensch, klar, das passt total gut. Und was die teilweise für Umwege gegangen sind. Mein Mann ist zweimal sitzen geblieben, war dann auf dem Internat für Kinder, die es nicht so gut im Schulsystem schaffen, sagen wir es so. Dann hat er noch so eine Extrarunde in der 11. Klasse gedreht. Dann hat er irgendwie wirklich 3 Jahre später als alle anderen das Abi gemacht und hat dann sich durch ein Studium gebissen, was für ihn lerncharaktertechnisch echt anfordernd war, und hat dann in der Informatik, ist der so aufgegangen, dann hat er dann eine eigene Firma gegründet. Das wurde eine große Firma mit wirklich tollen Mitarbeitenden und. Also allein, weil wir das so in unseren eigenen Reihen
selber erlebt haben,
haben mich so einen ganz tiefen Frieden, dass das am Ende irgendwo hinführen wird. Mhm. Und manchmal sitze ich auch mit meinem Kind da und merke, wie mich so meine eigene Schulzeit einholt und ich so denke, aber wir müssen das jetzt noch lernen. Du kannst auch nicht unvorbereitet da reingehen, um Gottes Willen. Und dann sitze ich wirklich in der Situation, koche mich mal so ganz kurz runter und denke mir, ey, es ist jetzt eine Arbeit in einem Fach, in einer Klassenstufe. In 20, wenn ich mich so frage, was hat es meinetwegen in 5 Jahren, in 10 Jahren noch viel in Relevanz, diese eine Arbeit?
Ja, verpufft das, ne?
Das ist so egal. Mm. Da sind andere Dinge viel, viel wichtiger. Und sich das immer mal wieder so bewusst zu machen, es ist viel wichtiger, wen haben wir an unserer Seite, wenn ich doch vielleicht einen Umweg gehen muss. Mm. Wer hält mir die Hand hin, wenn ich sie brauche? Wer verlässt mich nicht auf diesem Weg, selbst wenn ich mal scheitere?
Mama und Papa, ne?
Genau. Und das ist nur, du hast gefragt, was wir machen können. Das können wir machen. Und keine Ahnung, was unser Kind noch so für Wege nimmt. Und klar, wir haben so eine gewisse Wunschvorstellung, weil wir unserem Kind natürlich das Beste wünschen. Aber was ist denn dieses das Beste? Und abschließend, schaut euch auch zur eigenen Beruhigung mal die Schulwege und Schulbildungswege von erfolgreichen, berühmten Menschen an. Ganz, ganz selten gehen die so gerade, die Schulwege. Da sind 1000 Schleifen drin. Und das ist manchmal ganz, ganz spannend zu sehen, dass die manchmal vielleicht sogar auf dieser Position sind, wo sie dann am Ende sind, weil da einige Umwege waren, die sie sehr stark gemacht haben.
Ich finde, das ist ein total schönes Schlusswort. Ja. Ich finde, das ist ein total schönes Schlusswort. Und das ist, glaube ich, auch, was jetzt sich die Eltern schon mal einprägen dürfen, deren Kinder in der Vorschule sind, die jetzt dieses Jahr den großen Schritt wagen, ab in die Grundschule. Für die Eltern, die gerade Kinder in der 1., 2., 3. und vielleicht auch noch 4. Klasse haben, dass man sich das einfach immer wieder verinnerlicht und sagt, okay, komm, es sind Noten, wir sind da, wir lieben dich, und dann gucken wir, dass wir den Weg irgendwie so gut wie möglich zusammengehen.
Ja.
Wäre noch mehr Tipps. Ich hätte so gerne noch Neurodivergenz, aber das würde ja komplett den Rahmen jetzt sprengen. Wir sind ja jetzt schon, wir haben so viel geredet. Ich glaube, ich muss noch mal kommen.
Sehr gerne.
Ich glaube, ich muss noch mal einfach kommen und dann machen wir das einfach noch mal auf mit dem Thema Neurodivergenz.
Ja.
Das haben wir jetzt ja nur so ein bisschen angerissen. Würdest du, nur eine Frage, würdest du Eltern von neurodivergenten Kindern andere Tipps geben als die, die du jetzt gegeben hast?
Nee, gerade denen würde ich auf jeden Fall das geben. Da ist dieses Safe Space Sein noch krasser wichtig. Mhm. Einfach weil diese Kinder mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit die sind, die sich die Zähne ausbeißen an diesem System.
Mhm.
Und die einfach noch krasser darauf angewiesen sind, dass das doch schon ein bisschen zeitgemäßer läuft. Und auch da können wir auch da können wir auffangen, auch da können wir da sein. Gerade da sind wir ganz, ganz wichtig als hier geht die Tür auf und jetzt darfst du sein.
Mhm.
Und gleichzeitig sind es aber die Eltern, die in diesem Weg noch viel mehr unterstützt und gestärkt werden müssen, weil das natürlich mega, mega anstrengend ist, das immer sein zu müssen, immer kämpfen zu müssen. Denn ein Kind, bei dem man sagt, ja, das und das würde meinem Kind jetzt helfen und die Lehrkraft lässt sich nicht drauf ein, dann kann ich vielleicht zu Hause ein bisschen ausgleichen, kann ihm diese Strategie zu Hause bei den Hausaufgaben ein bisschen vermitteln. Okay, da darfst du das nicht benutzen, aber hier zu Hause kannst du das so machen. Dann leg dich halt auf den Boden für die Hausaufgaben, voll okay. Und diese Eltern sind noch ein bisschen krasser darauf angewiesen, dass das passiert. Und die müssen viel, viel mehr kämpfen dafür. Weil da wirklich, dann ist es nicht so ein, ja, dann findet mein Kind es halt nicht so gut in Schule, sondern da scheitern Schulwege.
Ach Mann, ey.
Ne? Also es ist einfach, muss man mal so benennen, auch da nicht in der Häufigkeit, die man dann schnell als Angst hat. Also die Kinder kommen schon durchs System, aber es ist einfach für sie also die fallen einfach mit höherer Wahrscheinlichkeit aus diesem Rahmen. Und die brauchen noch krasser Eltern, die an ihrer Seite stehen, die noch mehr schaffen, so gut wie es geht, in diese Interaktion mit den Lehrkräften zu gehen. Aber so andere Tipps würde ich nicht geben, würde ich sagen. Ich würde eher noch stärkender auf der Seite stehen und sagen, hey, das ist eine riesige, riesige Aufgabe, das alles immer aufzufangen. Aber irgendwann ist diese Schulzeit geschafft und vorbei. Und es geht, also ganz oft, wie hat eine aus der Community gesagt, ja, irgendwie hat man das Gefühl, die Schulzeit ist eigentlich nur ständige Schadensbegrenzung.
Ach Gott, ja.
Und das setzt es so ein bisschen da, wo es nicht klappt. Und jetzt ein bisschen der positive Horizont. Ich habe gerade in dieser Woche am Montag einen pädagogischen Fachtag gegeben. Da waren viele hundert Lehrkräfte, die Bock haben auf dieses Thema, die sich da verändern wollen, die den Rahmen ein bisschen öffnen wollen, im Kleinen wie im Großen. Und da ist gerade eine riesen Welle in Bewegung.
Ja, das ist gut.
Das merke ich. Ne? Fidget Toys, vor 5 Jahren hat darüber keiner im Klassenzimmer gesprochen. Und jetzt, nee, so eine Kiste, die haben wir längst. Jetzt wollen wir mal weitermachen. Und ich denke, oh, okay, cool.
Da sind wir schon, okay. Genau.
Das war wirklich sehr ermutigend.
Ja,
und
schön,
wirklich,
schön.
Also da möchte ich auch Eltern Mut machen. Viele Lehrkräfte, gerade die Grundschulen, die sind echt auf dem Weg. Und wir werden nicht verhindern können, dass unsere Kinder an Menschen stoßen, die nicht so viel darüber wissen, die nicht so offen sind. Das ist ein Teil der Lebensrealität. Aber wir sind da als verlässlicher, sicherer Hafen. Und ganz viele Lehrkräfte machen sich eben doch auch schon auf den Weg, gerade da, wo es um Einschulung und Grundschule geht.
Saskia, vielen lieben Dank. Ich könnte noch stundenlang weiterquatschen, weil es einfach so ein emotionales, wichtiges, großes Thema ist, das so viele Eltern beschäftigt, schon im Kindergarten. Aber wir müssen irgendwann mal sagen, so Schluss, das war's jetzt.
Ja.
Aber vielen Dank. Es war total schön, mit dir zu quatschen. Wer noch mehr Input möchte, ich habe schon gesagt, Instagram-Account ist liniert kariert. Saskia Nichtsjahl, vielen lieben Dank für das Gespräch und ich beglückwünsche alle Eltern und Schüler, die dich haben.
Dankeschön, schön, dass ich da sein durfte.
So, das war's für heute. Das war Was ein Kinderkram, der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Elli. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch.
Mami, komm bitte. Was?